Herzlich willkommen bei der reinen Lehre. Hier geht es um den Zustand, die Entwicklung und die Innovation in Technologien, aber auch in sozialen Bereichen und natürlich um die Menschen, die das Ganze vorantreiben. Ich bin Jochen Schumacher und heute ist der Tag danach, der Tag nach dem 8. April, an dem ich mich nämlich auf den Weg gemacht habe zur Heiligen Halle der Industrie- und Handelskammer in Köln, um den Gründertag zu dokumentieren und in vielen Gesprächen mit den Beteiligten mal auszuloten, was die Leute so bewegt, mit welcher Motivation die an ihre Projekte rangehen und wie sie sie realisieren. Und neben den guten Taten, die man da so vollbringt, muss man am Ende ja auch irgendwie das Geld damit verdienen, was man braucht, um dieses Projekt zu treiben und idealerweise natürlich auch noch, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Da schnuppern wir jetzt mal rein. Alle für mich. Hallo. Morgen, hallo. Ich bin Jochen Schumacher.
Okay, ja.
Erdebene. Erdebene.
Das macht jetzt Sinn. Erdebene.
Ja, eine süße Doppeldeutigkeit, ne?
Erdebene. Okay, vielen Dank und herzlich willkommen.
Wir machen gleich einmal eine Umfrage und am Montag gibt es auch nochmal ein Feedback.
So ja. Umfragen mache ich auch. Ich bin ja
schon ganz sicher. Okay. Also wir werden auch noch eine E-Mail.
Vielleicht habt ihr euren Job schon gekündigt und wollt jetzt eure ganze Kraft in eure Existenzgründung stecken. Mit der Eröffnung eurer Firma versperrt ihr euch gleichzeitig viele Möglichkeiten der Förderung. Das kann unnötigen finanziellen Druck bedeuten. Über Angebot und Nachfrage, Anforderungen und Lösungen spreche ich mit Ute Dünkelmann, Fachbereichsleiterin Existenzgründung, Förderkredite und erneuerbare Energien. Ute Dünkelmann ist für die Kreissparkasse Köln tätig. Genau. So, ich bin jetzt hier auf dem Gründertag in Köln. Wir haben heute den 7. April, glaube ich. Und,
den 8. April.
Ja, danke schön. Und ja, die Räumlichkeit ist so, dass hier ein Teil der Ausstellung gewidmet ist und ich finde mich hier gerade am Stand der Kreissparkasse Köln wieder und ich spreche mit der Ute Dünkelmann.
Genau, ich bin Ute Dünkelmann, ich leite bei der Kreissparkasse Köln den Fachbereich für Existenzgründung. Wir sind hier wie viele andere Aussteller heute auf der Messe der IHK. Wollen den Gründern, den potenziellen Gründern Informationen bieten, ihnen bis die etwas informieren, wie die Kreissparkasse Köln arbeitet zum Thema Existenzgründungen. Wir sind natürlich eine regionale Sparkasse, das heißt, wir finanzieren Gründungen in unserem Geschäftsgebiet. Das ist auch gut so, finde ich, weil dort kennen wir uns aus, wir kennen Standorte, wir haben Filialen vor Ort und unterstützen ganz, ganz gerne erfolgreich Gründungsvorhaben und wollen gemeinsam mit unseren Kunden wachsen.
Ja. Jetzt haben Sie natürlich ein Portfolio an Lösungen im Angebot. Was sind denn die passenden Probleme dazu?
Das ist einfach eine gute Frage. Das Problem ist natürlich Geld. Die meisten Gründer brauchen Geld, um erfolgreich zu sein, brauchen Geld, um Investitionen zu bezahlen oder auch Anlaufzeiten zu überbrücken, bis ein Unternehmen wirklich dann erfolgreich ist. Manche haben Eigenmittel, die sie einsetzen, und die, die nicht genug Eigenmittel haben, brauchen in irgendeiner Form Fremdkapital oder auch Eigenkapitalgeber. Das ist unsere Aufgabe.
Also ist das im Wesentlichen ein Kreditgeschäft oder geht es auch wirklich um Investitionen? Gibt es da einen Fonds, aus dem Sie Risikokapital beisteuern?
Wir machen beides. Wir gucken uns die Vorhaben an und überlegen dann gemeinsam mit den Kunden, welche Finanzierungsform die richtige ist. Klassischerweise finanzieren wir Fremdkapital fast ausschließlich mit öffentlichen Mitteln, KfW, NRW-Bank, Bürgschaftsbank, die heute hier übrigens auch vertreten sind und Informationen geben können. Wir haben aber auch Eigenkapitalfinanzierung. Es kommt echt immer auf das Vorhaben an, was wir begleiten, wie lange welches Geld benötigt wird und wofür.
Ja, also ein Entschiedenes kommt drauf an wieder.
Es kommt immer drauf an.
Wenn Sie sich so eine Unternehmensgründung backen könnten, welche Qualitäten bringt die denn mit, damit Sie das Glühen in die Augen bekommen?
Also ich persönlich finde natürlich schön, wenn es was Außergewöhnliches ist, wobei man auch sagen muss, die meisten Gründer machen irgendwas, was andere auch schon machen. Also dass es wirklich was ganz Neues, Innovatives ist, ist eher die Ausnahme. Ich finde halt gut, wenn die Gründer dafür ihre Idee brennen und auch wirklich Lust dazu haben. Wir gucken aber auch schon, haben die Ahnung von dem, was sie tun, Stichwort Branchenerfahrung. Und wir gucken auch, das ist in Deutschland ganz, ganz wichtig, auf kaufmännische Qualifikationen. Und wenn ich dann durch Köln fahre und sehe, wie dass meine Gründer erfolgreich sind, dann fühle ich mich schon auch ein bisschen dazugehörig. Und es ist auch echt ein tolles Gefühl und ein Job, der viel Spaß macht.
Ach, Sie kreisen immer über die Kölner Ringe?
Unter anderem verursache die Staus.
Ja, jetzt wissen wir, wer verantwortlich ist.
Genau.
Also außergewöhnliche Gründung kratzt ja gerne auch an der Grenze des Wahnsinns, ne, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und als Sparkasse ist man ja, denke ich, auch eher konservativ und aus Sicherheit ausgelegt. Also eine Bank neigt ja eigentlich in der Regel dazu, sehr auf Sicherheit aus zu sein. Das ist ein interessanter Spagat, den Sie da machen.
Das stimmt. Wir gucken nicht nur auf Sicherheit, aber wir gucken auch auf Sicherheit, das stimmt. Aber im Vordergrund steht das Gründungsvorhaben. Wir würden jetzt niemals irgendwas finanzieren, nur weil genügend Sicherheiten da sind, wenn wir denken würden, es wird nicht funktionieren. Wir wollen keine Sicherheiten verwerten, sondern wir wollen mit Gründern erfolgreich arbeiten.
Ist es nicht eine außergewöhnliche Herausforderung? Also ich sag mal, wir haben ja im Moment immer spezialisiertere Themen und Sie sind natürlich Spezialist in Ihrem Bereich. Also dass man so von außen auf ein Fachgebiet guckt, von dem man eigentlich keine Ahnung hat?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es sehr, sehr interessant, aber ich komme natürlich auch manchmal, ich persönlich, an meine Grenzen. Ich habe bei uns im Bereich einen Ingenieur, wenn es zum Beispiel um technische Sachen geht, der mir technische Gutachten schreiben kann und Vorhaben entsprechend beurteilen kann. Und ansonsten kann man sich natürlich auch extern Gutachten einholen, aber da muss man wirklich gucken. Aber es ist halt auch ganz viel Menschenverstand, wer ist der Gründer, wie schätze ich den ein, es ist so eine Kombination. Aber ich verstehe nicht jeden Businessplan von Anfang an direkt 100%, ich muss mich da schon reinarbeiten, das stimmt.
Also ich weiß ja, wovon Sie reden, weil ich versuche ja auch, mich auf hohem Niveau doof anzustellen. Ne?
Ja, vielen Dank.
Frau Dünkelmann, ich denke, Sie machen das mit viel Fingerspitzengefühl und ich hoffe, Sie haben hier einen erfolgreichen Tag mit guten Ideen.
Super, vielen Dank.
Ja, gerne.
Okay.
Ne? Tschüss.
In der Gastronomie erwarten die Gäste hohe Qualität und regelmäßige Innovationen mit Erlebnischarakter in ansprechendem Ambiente. Und das auf Dauer. Systemgastronomie setzt noch einmal einen drauf. Hier werden Produktangebot, Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe standardisiert und über mehrere Standorte verteilt angeboten. Eine Aufgabe, der Unternehmer sich gewachsen zeigen müssen. Das geht, sogar mit märchenhaftem, gefrorenem Joghurt. Ich spreche mit Sabine Grimm, die Fairy Tale Frozen Joghurt zusammen mit ihrem Bruder gegründet hatte.
Ich bin an einem Stand, da sind zwei Transparente im Hintergrund und jetzt weiß ich gar nicht, welches ist denn das Richtige.
Fairy Tale Frozen Joghurt und Fairy Tale Fresh Salad, also so Gastronomie-Geschäfte.
Das klingt nach Lutschen.
Ja, also Frozen Joghurt löffelt man eher. Ist doch eher im Becher, wird gelöffelt. Und Salat auch nicht so richtig. Ja, also. Ja.
Sie sind Sabine Grimm.
Genau.
Das, Sie sind beschriftet, das ist gut.
Ja, das ist gut, ja.
Können Sie vielleicht einfach mal kurz so die Geschichte dieses Produktes erzählen? Da kommt man ja auch nicht so von ganz alleine drauf, oder?
Nee, ich war mit meinem Bruder in den USA und dort ist Frozen Joghurt schon sehr bekannt. Und da haben wir das auch zum ersten Mal gegessen. Und ich dachte mir als Frau, gesundes Eis, das brauche ich hier auch. Und weil es das eben noch nicht gab, haben wir es eben selber gemacht.
Okay, wahrscheinlich ganz viele Geschmacksrichtungen, oder?
Also das Lustige ist, der Frozen Joghurt selber hat wirklich nur eine Geschmacksrichtung, Joghurt.
Joghurt, klar.
Aber dann hat man ganz viele Toppings, die man auf den Joghurt drauf machen kann. Angefangen von Erdbeerpüree über Mangopüree, frisches Obst, Ananas, Himbeeren, Blaubeeren, aber auch Schokoladensoße oder eben so Pistaziencreme oder ähnliches. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Und die Fantasie, die leben Sie jetzt aus?
Genau, die leben wir aus. Wir heißen mit Nachnamen ja Grimm, wie die Märchengebrüder.
Ja.
Und deswegen heißt der Laden Fairy Tale, Englisch für Märchen. Und unsere Becher haben auch alle so Namen von Märchen. Ja.
Und das schmeckt auch märchenhaft?
Ja, hoffentlich. Also ich finde schon. Mir schmeckt es immer wieder, aber ich hoffe den Kunden auch.
Alle mythischen Signale sind ja gesetzt, ne?
Genau, ja. Wir haben unser Bestes gegeben auf jeden Fall, ja.
Also ich sag mal, sowas, so ein Produkt zu Hause in der Küchenmaschine herzustellen, ist das eine, aber das Ganze zu einem vermarktbaren Produkt zu machen, ist ja nochmal was ganz anderes, oder?
Ja, wobei das eben schon das Grundproblem ist, so einfach herzustellen ist es eben nicht, ne? Man braucht wirklich eine sehr aufwendige Maschine, weil Frozen Joghurt hat eben fast gar kein Fett. Und immer wenn man etwas gefriert, was kein Fett hat, hat man das Problem, dass es zu hart wird. Kennt man ja von Eiswürfeln oder wenn man mal einen Becher Joghurt ins Gefrierfach tut, der wird halt steinhart. Das heißt, man braucht eben eine Maschine, die das Ganze eben aufschlägt und schockgefriert, damit das funktioniert. Und damit das halt cremig schmeckt, obwohl es eben sehr kalorienarm ist.
Da war ich mit Lutschen ja schon gar nicht so weit weg, ne?
Genau.
Ja, und ich sag mal, dann haben Sie im Grunde, ich sag mal, diese Technologie, also dieses Verfahren entwickelt
das
man ja irgendwie.
Gott sei
also
Dank gab's, schon, ja. Die Maschinen gab es schon.
Also ausprobieren, einkaufen können. Und jetzt ist ja Deutschland auch ein Land der Prüfung und Zulassung und Regularien. Und ich kann mir vorstellen, bei Lebensmitteln, wo ich jetzt wenig Ahnung von habe, da ist man auch einigen bürokratischen Wegen ausgesetzt, oder?
Ja, wobei ich das in dem Sinne bei Lebensmitteln absolut befürworte, ja, weil da sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass man eben gut überall so hingehen kann und hat dabei ein gutes Gefühl, weil eben viel überprüft wird. Und das ist auch richtig so. Also die Maschinen selber, die haben eben auch sind natürlich alle abgenommen, ja, vom Zulieferer, da haben wir jetzt keine Probleme mit, aber so sonst grundsätzlich Gesundheitsamt und so, mit denen muss man sich auseinandersetzen und die haben aber auch immer gute Tipps und helfen einem auch wirklich gut weiter.
Ja?
Ja.
Und ich sag mal so, wie viel Prozent macht das an Aufwand auf? Was ist das? Also machen Sie den Menschen Mut?
An bürokratischem Aufwand? Ja. Ach ja, den hat man ja sowieso, wenn man gründet, ne? Also das hat aber jetzt nichts mit Lebensmitteln zu tun, ne? Man muss eben einfach viele Formulare ausfüllen, man muss viel machen, aber wenn man da Lust drauf hat, dann macht man das auch gerne. Also ich glaube, wenn man das Richtige gefunden hat, dann ist das schon mal die erste Prüfung, ob man es wirklich so gerne mag, dass man dazu bereit ist, das auf sich zu nehmen. Aber das klappt schon.
Okay. Und ich sag mal, von der Entwicklung dieser Geschäftsidee, Sie sind bereits am Markt damit, haben erste Kunden oder ist es noch vor dem Markteintritt?
Nein, wir haben seit 2012 unser erstes Geschäft gegründet und haben mittlerweile 4 Läden in Köln.
Ach, extra Läden sogar?
Ja, genau.
Okay.
Läden und haben jedes Jahr jetzt seit 2012 einen Laden aufgemacht eigentlich.
Und das kann ich mir so als eine Art Theken verkaufen,
genau.
Also so Joghurt to go, ja. Quasi.
Ja, können sich aber gerne auch hinsetzen, ne? Also okay. Können sich auch gerne bei uns gemütlich machen, wie so im Café, ja.
Ach so, ja, ich hatte jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit so eine Supermarktware.
Nein, es ist wirklich ein Endkundengeschäft. Also wir bedienen jeden Kunden selber und machen das für jeden Kunden individuell. Das heißt, wenn Sie reinkommen und sagen, ja, ich möchte gerne so einen ganz fruchtigen Beerenbecher, dann stellen wir den eben für Sie zusammen.
Das hat ja dann, also der Produktteil ist ja der eine, der Erlebnisteil für den Kunden ist ja auch nochmal was. Ne?
Ja, der ist fast ja noch wichtiger. Also es muss natürlich super schmecken, das ist Grundvoraussetzung, aber das Erlebnis vor Ort, das muss schon stimmen, ja, auf jeden
und
Fall.
Und die richtigen Mitarbeiter finden, die das auch transportieren können. Mann, das ist ein Projekt.
Ja, es ist schon seit 4 Jahren und macht immer weiter Spaß. Ja,
ja, schön. Was würden Sie denn anderen Gründern zurufen? Was sind so Tipps, die Sie berücksichtigen sollten?
Also der erste Tipp ist machen. Ja, nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach anfangen. Das heißt nicht irgendwo kopflos reinrennen, aber wenn man etwas mit Arbeitskraft bewerkstelligen kann, dann, selbst wenn es nicht funktioniert, dann hat man wenigstens viel gelernt. Und das bringt einen einfach weiter. Und ansonsten muss man wirklich einfach sehr fleißig sein in Deutschland, um Erfolg zu haben, und muss viel tun, viel machen. Ja.
Gut reflektierter und fleißig ausgelebter Wahnsinn, so kann man es sagen.
So kann man es ausdrücken, ja. Genau.
Ja, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön, Ihnen auch.
Als Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die NRW-Bank das Land bei seinen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Dabei nutzt sie das gesamte Spektrum kreditwirtschaftlicher Förderprodukte. Die NRW-Bank verfolgt den Anspruch, wettbewerbsneutral im Hausbankenverfahren als Partner der Banken und Sparkassen zu agieren. Gemäß ihrer Satzung hat die NRW-Bank den staatlichen Auftrag, das Land und seine kommunalen Körperschaften bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohnraumpolitik, zu unterstützen. Ich spreche mit Jochen Hellmann.
Ja gut, ich bin angekommen am Stand der NRW-Bank. Die NRW-Bank fördert Ideen, steht an der Wand. Und ich spreche hier mit einem Namensvetter, Jochen Hellmann.
Ja, das Hallo, ist Herr richtig. Hellmann. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ja, die NRW-Bank ist...
Wir sind das Landesförderinstitut für Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Das heißt, unser Gesellschafter ist das Land Nordrhein-Westfalen mit 100%. Und wir stellen auf der Fremdkapitalseite über Hausbanken Förderdarlehen Existenzgründern und jungen Unternehmern zur Verfügung.
Okay. Wenn Sie sich auf so eine Messe stellen, dann heißt das ja im Grunde, dass Sie ein Angebot ja auch für eine bestimmte Zielgruppe darstellen. Können Sie vielleicht mal so kurz Ihr Angebot umreißen? Und ja, wie sieht Ihr Lieblingskunde aus?
Also das Angebot jetzt für die Zielgruppe, die heute jetzt hier sein wird, nämlich die Existenzgründer und jung gegründeten Unternehmen, sind auf der einen Seite natürlich im Vorfeld die Beratung über die Finanzierung, unterschiedliche Finanzierungsbausteine. Aber wir bieten eben auch ganz konkret zinssubventionierte Darlehensprogramme an, die aber eben nicht direkt bei uns beantragt werden können, sondern über eine Hausbank.
Okay. Also die Frage nach dem, ich brauche Geld, darauf haben Sie im Grunde die passenden Antworten.
Ja, definitiv. Also da haben wir zumindest Instrumente, um eine Finanzierung machbar zu gestalten.
Okay. Was sind denn so die meistvermittelten Instrumente, die Sie so weitergeben?
Das hängt im Wesentlichen von der Höhe des Mittelbedarfs ab. Die Programme sind, wenn man sie grob einteilen will, eben, ich sage erst mal, nach der Höhe des Mittelbedarfs kann man die kategorisieren.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bekommen Sie ja in der Regel vorqualifizierte Anfragen, die von, ich glaube, Sparkassen, Volksbanken üblicherweise weitergereicht werden.
Das ist das eine, aber es gibt natürlich auch sehr viele Gründer oder Unternehmen, die sich im Vorfeld ihres Gespräches mit der Bank bei uns informieren, welche Möglichkeiten es gibt, um dann informiert in das Bankgespräch zu gehen.
Okay. Hat es einen Fokus auf kleine Gründer, Mittelständler oder geht es auch in den Industriebereich hoch?
Rein theoretisch ist sag mal, vom kleinen Gründer bis zum Großunternehmen, die ein anderes Unternehmen übernehmen wollen, gibt es Angebote. Natürlich ist die Zielgruppe heute hier eine andere, aber von den Programmen her ist das alles möglich, ja.
Eigentlich ganz schön, dass eine Landesregierung sich Gedanken macht, wie sie Schmierstoff in diese Wirtschaft hineinbekommt, ne? Oder?
Ja, absolut. Also deswegen ja auch ein eigenes Landesförderinstitut. Es gibt ja auch ein Bundesförderinstitut. Mhm. Aber wir sind als Landesförderinstitut insbesondere eben in den Bereichen tätig, wo das Bundesförderinstitut eventuell kein Angebot hat oder wo die Landesregierung sagt, hier möchten wir über das Angebot der Bundesinstitution noch besondere Impulse im Land Nordrhein-Westfalen setzen.
Ist es nicht persönlich auch sehr herausfordernd, auf der Kundenseite so viel Freude und so viel Tränen zu sehen?
Also mal Freude und Tränen sehen wir in der Regel ja nicht, weil wir noch im relativ frühen Stadium sind. Insofern ist es, sage ich es mal, wenn ich es beschreiben sollte, eher die Eigenschaft interessiert, informationswillig oder bedürftig. Ich sag mal, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, ist ja wahrscheinlich eher in einem späteren Zeitraum einer Existenzgründung dann zu sehen.
Naja, die Freude, finanziert zu werden, stelle ich mir auch groß vor.
Ja, wobei das ja tatsächlich dann auch in der Regel gar nicht bei uns am Tisch stattfindet, sondern eben bei der Hausbank. Das hängt eben an der Organisationsstruktur zusammen, dass wir dann den Antrag, den fertigen Antrag ja dann von der Hausbank bekommen.
Ja, okay. Das ist aber auch ein bisschen schade für Sie, finde ich jetzt, ne?
Ja gut, aber das ist, sage ich jetzt mal, einfach die Aufgabenteilung, ja, die es eben in der Förderlandschaft in Deutschland dann eben auch gibt.
Bei dieser unglaublich komplexen Welt, die hat sich ja in den letzten Jahrzehnten irre verkompliziert. Kann man denn da eigentlich inhaltlich mithalten mit den Anträgen, die da gestellt werden? Oder hat man da ein Beraternetzwerk, auf was man zurückgreift, um so eine Idee inhaltlich beurteilen zu können?
Ja, da muss man jetzt eben auch unterscheiden. Inhaltlich müssen wir sie dann entscheiden, wenn wir selber Risiko tragen. Ja. Das passiert natürlich auch bei einer ganzen Reihe von Anträgen. Da haben wir dann spezialisierte Berater, die sich dann auch in den einzelnen Branchen auskennen. Aber nochmal, in einer Vielzahl der Fälle ist es ja so, dass die Hausbank eben für uns diese Vorprüfung übernimmt.
Okay. Vielleicht noch ein Tipp zum Überleben für Antragsteller?
Fürs Überleben? Ich sage immer, informieren schadet nicht. Wenn jemand für einen Fernseher zu, ich sag mal, 10 verschiedenen Institutionen geht, bevor er dann im 11. den Abschluss macht, sollte man das natürlich bei einer großen oder vielleicht größeren Finanzierung im Rahmen einer Existenzgründung auch tun, dass man sich vorher, bevor man irgendwo abschließt, vorher eben gut informiert. Und welche Möglichkeiten gibt es heute hier?
Vielen Dank, Herr Hellmann. Eine Menge Informationen. Danke. Ja.
Nicht selten geht der Unternehmensgründung die Arbeitslosigkeit voraus. Ein Grund für die Bundesagentur für Arbeit, auf dem Gründertag vertreten zu sein. Über Formalien, Praxis und Motive der Gründung spreche ich mit Frau Schlenzer.
Angekommen am Stand der Bundesagentur für Arbeit, auch die ist hier vertreten und mir gegenüber steht die Frau Schlenzer.
Guten Tag.
Hallo Frau Schlenzer. Sie sehen aus wie eine gut erfahrene Öffentlichkeitsarbeiterin.
Das kann man so ausdrücken. Wir sind von der Bundesagentur für Arbeit die Verantwortlichen für die Zahlung des Gründungszuschusses. Unter bestimmten Voraussetzungen können Gründer diesen bekommen. Und darüber informieren wir an diesem Stand.
Okay. Sie machen das schon eine ganze Zeit, oder?
Ich persönlich ja.
Ja.
Den Gründungszuschuss in dieser jetzigen Form gibt es seit 2012. Und seitdem mache ich das auf jeden Fall. Und davor, die Vorgänger habe ich auch schon betreut.
Wenn man den Gründungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit bekommt, dann ist man ja bereits Kunde, oder?
Ja. Ja, den Zuschuss können nur Personen bekommen, die bereits arbeitslos gemeldet sind,
ja,
und Leistungen beziehen.
Das sind ja in der Regel Menschen, die wahrscheinlich in irgendeiner Form halt den Schicksalsschlag des Existenzverlustes erlebt haben. Ja, und dann, ich sag mal, nach dem Staub abklopfen weiterlaufen. Und das mit richtig Mut, oder?
Im weitesten Sinne kann man das auch so sagen, dass das Personen sind, denen mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig ein Arbeitsplatz verloren ging und die sich neu orientieren müssen. Es gibt wenige, die das so geplant haben, die ganz bewusst den Schritt der Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen, um daraufhin dann eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit mit gegebenenfalls Gründungszuschuss vorzunehmen.
Gibt es da so einen bestimmten Typus an Alter, an sozialem Umfeld, an Lebenserfahrungen, die solche Schritte gehen? Kann man da erleben, die da Regelmäßigkeiten?
Ich gehe mal weg von der Förderung vom Gründungszuschuss, sondern sage einfach, wer sich als Arbeitsloser selbstständig macht, da gibt es keinen bestimmten Typus, weder vom Alter noch vom Beruf her. Es ist aber ein bestimmter Gründertypus, der sich das zutraut, der eigenverantwortlich arbeiten will, der keinen Chef haben will. Das kennzeichnet eigentlich alle der Bewerber, die diesen Schritt gehen wollen. Und wenn es bei dem einen oder anderen nicht so gut ausgeprägt ist, wird es auch in der Regel nicht so erfolgreich sein. Wir sehen diese Leute dann wieder.
Was nicht schön ist für Sie, oder?
Jein. Wenn man es mal daher sieht, dass wir Kunden gut betreuen und denen eventuell dann nicht gut geholfen haben, weil wir ihnen nicht rechtzeitig auch die Möglichkeiten öffnen konnten, das rauszufinden, dass es nicht das Richtige für sie ist, dann ist es tatsächlich für uns auch nicht schön. Aber wenn es einfach so schicksalhaft gekommen ist, dass sie uns wieder aufsuchen, dann haben wir da keinerlei Gefühle dabei. Das ist keine Ressentiments.
Ja, ich sag mal, so ein bisschen auf der menschlichen Ebene fiebert man natürlich. Ja immer mit, ne?
Natürlich.
Das zeichnet uns Menschen ja auch aus.
Das ist richtig. Also wir sind eigentlich immer auf der Seite unserer Kunden und versuchen, die bestmöglich so zu begleiten, dass sie dauerhaft integriert sind, egal in welcher Form.
Also obwohl ja, ist ja schon einige Jahre her, dass die, wie hieß es, Bundesamt für Arbeit? Also auf jeden Fall ist es zur Agentur geworden.
Hieß es Arbeitsamt.
Arbeitsamt, genau.
Oder Bundesamt. Ja, stimmt, es hieß, genau. Es hieß Bundesamt,
Bundesamt, ja.
Ja, für Arbeit.
Also auf jeden Fall, man ist ja Behörde. Und der Unternehmer ist ja einer, der Regeln in aller Regel nicht so gerne hat. Ist das nicht auch ein kultureller Spagat, den Sie da machen müssen?
Zwischen einer Behörde und der Kundenorientierung.
Genau.
Empfinden wir nicht so. Also wir haben uns eigentlich auch zu so einem modernen Dienstleister weiterentwickelt, obwohl wir im öffentlichen Dienst tätig sind und legen auch sehr viel Wert bei unseren Fachkräften darauf, dass die kundenorientiert agieren und reagieren. Aber wir dürfen die Vorschriften, die uns dabei lenken, natürlich nicht aus den Augen lassen. Wenn Sie aber jetzt auf die freie Wirtschaft gucken und sagen, meinetwegen bei Banken oder so, da gibt es auch bestimmte Richtlinien, die Mitarbeiter den Kunden gegenüber verfolgen müssen. Und eigentlich, selbst wenn der Gaswasserinstallateur darf nicht irgendwie eine Leitung so legen, dass sie nicht den Normen entspricht. Also jeder hat so seine Vorschriften. Und den Spagat leisten wir eigentlich gerne und nicht mit sehr großer Anstrengung.
Also, ich merkte ja gerade selber, wie schwer ich mich an den früher behördlichen Namen erinnerte. Ne? Und wie sehr es schon irgendwie als Dienstleister ja auch wahrgenommen wird.
Das freut mich, dass Sie das bestätigen. Ja, viele Leute sagen ja immer noch Arbeitsamt.
Ja, also wenn es einmal drin ist. Ne?
Ja, genau.
Also die Beantragung ist doch, ich sag mal, dadurch, dass Sie ein Interesse haben, die Leute aus Ihrer Kundschaft herauszubekommen, wahrscheinlich doch auch wieder relativ einfach für den Antragsteller, oder?
Nein, also seit der Gesetzesänderung 2012 gibt es also den Vorrang der Arbeitsvermittlung zu beachten. Das bedeutet, man bekommt den Zuschuss nur, wenn es auf dem Arbeitsmarkt keine andere Chance als die Selbstständigkeit gibt. Und bei dem jetzigen sehr guten Arbeitsmarkt, bei der Wirtschaftslage, die wir im Augenblick haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass man in seinem Beruf auch eine versicherungspflichtige Arbeit finden könnte. Und dann bekommt man den Zuschuss in der Regel nicht.
Ist es denn nicht, irgendwie auch ein Stück weit eine Wertung, dass die Selbstständigkeit so als die allerletzte der Möglichkeiten gesehen wird, obwohl sie doch gerade die Selbstständigkeit das ist, was die Arbeitsplätze schafft?
Nein, es geht darum ja nicht, dass wir das nur dann bezuschussen, weil es die letzte Möglichkeit ist, sondern weil eben unsere Versicherungsleistung eigentlich eine Leistung ist, die für Arbeitnehmer aus dem sozialversicherungspflichtigen Bereich ist. Also die Leute zahlen ja da ein und in diesen Versicherungscharakter, den müssen wir ja weiter beachten. Wenn einer sich selbstständig macht, verlässt er ja diesen Kreis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zahlt nicht mehr ein, in der Regel jedenfalls nicht, außer wenn er es freiwillig macht. Und von daher ist diese Form der Förderung etwas, was eigentlich nicht zu unserem normalen Dienstleistungskatalog früher gehört hat und dann irgendwann mal geschaffen wurde, weil es sich immer mehr Leute selbstständig machten. Das bedeutet aber nicht, dass wir Personen, die sich selbstständig machen wollen, dann gar nicht irgendwie gutheißen oder dass wir das als letzte Möglichkeit empfinden. Nur, dass man den Zuschuss nicht bekommt, ist das keine Bewertung dieser Zukunftsperspektive. Also wir finden das schon gut, dass die Leute sich selbstständig machen. Und wenn diese Selbstständigen dann wieder Leute einstellen, dann können sie auch wieder Zuschüsse bekommen. Und von daher bleiben sie uns als Kunden auf der Arbeitgeberseite ja auch noch wieder erhalten. Von daher sehe ich uns also da nicht so in der Position, dass wir da eine Wertung, eine Rangfolge bewerten oder so.
Am Ende kommt man nicht um sie rum, oder?
Doch, also viele Leute kommen Gott sei Dank ohne uns aus. Ja. Bei der Arbeitssuche wie bei der Suche nach Arbeitnehmern schalten uns lange nicht alle Personen ein, die das könnten. Und wir versuchen zwar auch dafür, uns Werbung zu machen, zwar nicht hier an diesem Stand, aber es gelingt uns nicht in allen Bereichen, einen Fuß in diese Stellenangebotstür reinzubekommen. Viele Arbeitgeber aus bestimmten Branchen gehen einen ganz anderen Weg, um Leute zu finden. Und die Arbeitnehmer in diesen Branchen wissen auch, wenn wir die Stellen hier bei der Agentur nicht haben, dann gehen wir besser direkt an unsere Netzwerke oder an Internetforen, in denen Stellen zu finden sind.
Okay.
Lassen uns außen vor.
Wenn Sie einen gut gemeinten Rat für Unternehmer und Existenzgründer hätten, wie würde der denn lauten?
Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, muss wohl überlegt sein. Und alle Faktoren, angefangen von wie viel werde ich da wohl verdienen, bis hin wie viel brauche ich eigentlich für meinen eigenen Unterhalt, wie viel muss ich dann wirklich für mich abzweigen. Das ist also eine Vorüberlegung. Und dann natürlich geht es, wenn es darum geht, was überhaupt, dann muss es zu einem passen. Man muss auch da authentisch sein. Als Arbeitnehmer muss man das, wenn man irgendwo arbeitet, muss man seinem Arbeitgeber gegenüber ein bisschen diese Firmenphilosophie vertreten. Und als Selbstständiger ist das Gleiche. Was man da macht, da muss man dahinter stehen. Und Leuten, die das nur machen, um Geld zu verdienen, die erleiden dann meistens auch Schiffbruch. Weil das die Idee und das dafür brennen, ist auch in diesem Forum sehr wichtig.
Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Infos. Vielen Dank.
Parkplatzsuche dauert vor allem in Innenstädten meist länger als die Anfahrt. Parkmöglichkeiten sind begrenzt. Die Parkplatzsuche wird zum Stressfaktor. Was der gestresste Autofahrer braucht, ist eine einfache, aber intelligente Lösung. Über die Kölner Plattform ampido.com und ihre App können Besitzer privater Parkplätze ihre Stellplätze stundenweise zur Vermietung anbieten. Suchende Autofahrer finden über die Ampido Parkplatz-App oder über die Webseite den nächsten freien Platz und lassen sich bequem dorthin navigieren. Bezahlung online, Kleingeld überflüssig. Lena Ontrup und Sven Verborg beantworten meine Fragen.
Mittlerweile, die Wege sind hier kurz, stehe ich am Stand von Ampido. Und in der Zeit, wo Fahrräder elektrisch werden, geht es hier um Parken, glaube ich. Ne? Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir machen sozusagen Parkplatz-Sharing.
Okay. Parkplatz ist ja ein heiliges, wertvolles Gut geworden in diesen Zeiten. Ne? Und interessante Idee. Ja. Sag nochmal kurz deinen Namen.
Also mein Name ist Lena Ontrup. Ich bin bei Ampido für den Kundensupport zuständig und ein bisschen unsere Rechtsabteilung noch. Und Projektmanagement betreue ich bei uns. Und die Idee von uns ist, dass ihr eben auf Parkplätzen parkt von Privatpersonen, die ihren eigenen nicht selber brauchen. Das stimmt, Parkplätze sind so ein bisschen so ein heiliges Ding. Zum Glück in Köln geht's. Ich muss sagen, zum Beispiel so in Düsseldorf war das Ganze ein bisschen schwieriger, weil da ist es mein Parkplatz. Und das Schöne, was ich finde, ist, dadurch, wenn du deinen Parkplatz über uns anbietest, kannst du den ja weiterhin selbst nutzen. Das heißt, du gehst im Idealfall von 8 bis 16 Uhr arbeiten, kannst die Verfügbarkeiten individuell gestalten, also stellst du den nur von 8 bis 16 Uhr ein. Das heißt, um 15.45 Uhr ist die letzte Buchung möglich. Du kommst heim, dein Parkplatz ist wieder frei und du kannst den wie vorher nutzen und hast noch ein paar Euro verdient und der Umwelt noch was Gutes getan und ein paar Leuten zum Parken mitten im Belgischen oder am Brüsseler Platz zum Beispiel.
krass. Wir haben ja noch einen zweiten Menschen hier stehen, den müssen wir auch noch kurz mit einbinden. Du bist?
Ich bin Sven Verborg, ich bin im Bereich Marketing und Business Development auch bei Ampido tätig. Eigentlich alles, was anfällt von Marketing online, offline und halt eben auch viele Gespräche mit den lokalen Unternehmen in der Umgebung von unseren Parkplätzen. Was wir natürlich auch gerade ganz neu anbieten, ist in Kooperation mit Smart. Extra exklusive Stellplätze für Smartfahrer. Das sind in Köln und München derzeit 100. Da laufen die Pilotprojekte, wie gesagt, mit Smart und es wird super angenommen. Das sind kleinere Slots, günstigere Preise für die kleineren Autos und unser Ziel ist halt eben, die Situation der Parkplätze einfach zu optimieren, sodass man, wie Lena schon sagte, einfach auch der Umwelt was Gutes tun kann, indem man nicht viermal um den Block fährt, bevor man einen Parkplatz findet.
Es ist ja auch einfach bequemer, ne?
Richtig. Man kann also bei uns per App einfach seinen Standort angeben, wo sucht man einen Parkplatz, dann werden die nächsten freien Parkplätze angezeigt. Und in Köln ist unser Netz mittlerweile sehr dicht, also da haben wir mittlerweile 3000 Stellplätze, die halt über uns reservierbar sind. Eine Besonderheit bei uns ist, dass wir auch beschränkte Parkplätze im System haben, die per App zu öffnen sind. Das bedeutet, man muss nicht mehr aussteigen. Auch in Parkhäusern ist es beispielsweise möglich, direkt am Dom, 2 Minuten Fußweg zur Domplatte, wo man einfach den Komfort hat, man kann per App bezahlen, man kann per App öffnen, man kann per App ausfahren. Okay. Ne? Und das ist so unser Konzept, Optimierung von allen möglichen Bereichen, die rund ums Parken sich drehen.
Jetzt gibt's ja immer den berühmten Highlander-Moment. Also da ist die Paarung aus Schmerz und Idee, die sich auf einmal in einem Moment entzündet. Wie hat der denn in eurem Fall stattgefunden?
Ich muss sagen, ich bin jetzt seit knapp 1,75 Jahren dabei und seitdem kommen eigentlich nur noch immer mehr Parkplätze dazu. Also ich muss sagen, ich bin damit aufgesprungen, in Anführungszeichen, und es läuft einfach wunderbar. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt genau deine Frage beantwortet, aber ich muss sagen, so hätte ich mir das auch vorgestellt, wenn ich das komplett selbst mache. Und das Schöne ist halt, dass das ja, wir sehen uns selber auch wie eine Art Marktplatz. Alle Leute, die freie Parkplatzressourcen haben, können die bei uns anbieten. Und dann ist das ja auch so ein bisschen so ein Schneeballsystem. Wir haben das ganz interessant in der Mozartstraße in Köln. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da haben wir fast alle Parkplätze sind über uns buchbar, weil der erste Vermieter hat ein Schild dann dran und die Leute sehen, ah, der wird viel gebucht. Dann kommt der neben uns, was ist denn das? Und deshalb, muss ich sagen, läuft das eigentlich durchweg ganz gut an.
Also ich spreche hier mit der Herrschaft über die Mozartstraße, scheint mir. Ne? Kriegt man da nicht fürstliche Gefühle?
Nicht unbedingt. Wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Also wir sind dabei, halt eben deutschlandweit das anzubieten. Es kommen immer mehr Parkplätze rein, auch aus anderen Städten, die halt eben davon gehört haben, übers Internet oder durch Freunde oder weil sie in Köln positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und es kommen wirklich wöchentlich neue Parkplätze da rein. Und wie gesagt, wir haben das Ziel, dass die Parkplatzsituation in den Großstädten optimiert wird und gerade in Köln funktioniert das schon sehr gut. Da haben wir sehr, sehr viele super zufriedene Kunden, die eigentlich ausschließlich mit Ampido parken, weil es einfach komfortabler ist, es ist günstiger, man tut was für die Umwelt und man ist einfach, es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Wir sind ein Team, wir achten sehr auf Win-Win-Situationen.
Also ich überlege halt, viele bewegen ihr Auto ja nicht mehr aus Angst, den Parkplatz wieder frei zu machen und keinen mehr zu finden. Ne?
Das ist bei mir genauso. Ich sage immer in Köln, ich komme aus Karlsruhe eigentlich. Da ist auch schon ein bisschen mit dem Parken schlimm. Aber ich wohne natürlich nicht direkt in Karlsruhe, sondern in so einem Dörfchen vorne dran, wo jedes Haus 5 Parkplätze hat. Und wenn jemand Geburtstag hat, fährt man da mit dem Auto hin. Oder mal kurz in den Supermarkt, um einen Kasten Sprudel zu kaufen. Und da musste ich mich umgucken, als ich neu nach Köln gekommen bin. Und ich sage mittlerweile, dass das Auto in Köln gar keinen Mobilitätsfaktor mehr hat. Also wenn man das ja einmal irgendwo stehen hat, wo man irgendwie am besten nichts bezahlen muss, wenn du so außerhalb vom Stadtgebiet bist. Wir unterstützen auch ehrlich gesagt jeden, der, wir sind auch mit Cambio sehr gut gestellt. Jeder, der auf sein eigenes Auto verzichtet, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung in den großen Städten. Aber es gibt ja auch einen Haufen Leute, die einfach gar nicht drauf verzichten können, ob es jetzt beruflich ist oder weil man irgendwie sich eingeschränkt vom Laufen her oder sonst irgendwas ist oder Mama und einen Haufen Kinder mit dabei. Und für die Leute, die auf jeden Fall das fahren müssen, ist es eben eine schöne Möglichkeit, die Parkplatzsuche zu erleichtern. Oder so Hausmeisterdienste und so Leute, wo halt einfach mit dem Auto unterwegs sein müssen. Aber sonst unterstützt natürlich jeden, der sein Auto sozusagen beispielsweise für Cambio abgibt.
Ja, die Idee des Teilens ist ja insgesamt eigentlich ganz hip im Moment und lässt sich ja auf viele Bereiche auch ausdehnen. Ich glaube, am anderen Ende werden Büroräume geteilt, die gerade leer stehen. Auch eine tolle Idee, ne?
Ja, also das ist gerade ja auch in Köln schon sehr etabliert, ne? Da gibt es sehr, sehr viele Anbieter, da gibt es Startplatz, da gibt es den Solution Space, da gibt es ganz viele Coworking Labs, ne, wo halt eben auch Startups, die sich eben dauerhaft kein eigenes Büro oder keine Repräsentanz leisten können, sich eben dieses Büro teilen. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft dieser Gedanke des Teilens noch viel stärker verankert sein muss. Das Carsharing ist zwar in Großstädten schon relativ etabliert, hier gibt es viele große Player, ich glaube, die sind uns allen bekannt, aber gerade in anderen Bereichen, es gibt ja Ansätze zum Foodsharing, es gibt Ansätze zum Wohnraumteilen, wie es Airbnb zum Beispiel macht. Und ich glaube, dass einfach in Deutschland dieser Teilen, der Gedanke des Teilens noch viel stärker in unserem aller Leben involviert sein muss, weil ich denke, anders kriegen wir diese Klimaprobleme und die CO2-Dinge nicht in den Griff. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, also ich habe jetzt ja mittlerweile schon ein bisschen Leben hinter mir und ich erinnere mich noch, wie ich bei der Ölkrise in den 70ern mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs war. Und wenn ich mir dann die Entwicklung des Verkehrs seitdem im Vergleich angucke, besser ist es nicht geworden.
Ne? Ja.
Ja. Nee, ich muss auch sagen, ich gehe da noch weiter. Ich mache zum Beispiel auch Mitfahrgelegenheit immer. Weil wenn ich dann schon mit dem Auto fahren muss, dann nehme ich wenigstens noch 3 Leute mit, weißt du. Und ich denke, so die Leute, die wirklich auf ihren Besitz sitzen und da wirklich nicht weggehen von, klar kann man versuchen, mit denen zu reden, aber der Ansatz muss eher sein, dass man die Sachen teilt. Und ich glaube, das ist auch echt für alle Beteiligten, oder was ich nicht glaube, sondern es ist für alle Beteiligten einfach viel besser. Gibt ja sogar so, da kannst du dir Werkzeug von anderen ausleihen, wenn sie das gerade selber nicht brauchen. Du kannst, Handtaschen gibt's auch, da kannst du dir für Betrag X kannst du dir eine ganz teure Designer-Handtasche holen und dann kannst du die paar Wochen austragen und dann schickst du sie wieder zurück.
Also,
da wird, glaube ich, echt noch einiges kommen.
Definitiv, ja. Es gibt ja auch schon Modelle, wo Abendgarderobe geteilt wird, Anzüge oder Kleider, die halt eben in der Anschaffung auch sehr teuer sind, die vielleicht sonst irgendwo anders im Schrank hängen, wo man einfach das mit anderen Menschen teilen kann und sogar bei diesen Konzepten ja meistens auch noch etwas als Aufwandsentschädigung, sage ich mal, in Anführungszeichen kriegt. Also bei den Kleidung ist es, glaube ich, so, dass man das halt vermietet in einer Art Teilboutique sozusagen, wo halt Teile hängen, die eben kooperativ sozusagen getragen werden. Und ich denke, das sind so Ansätze, die einfach super interessant sind und die sich in Deutschland noch viel stärker einfach verbreiten müssen, damit wir halt als Menschheit diese Probleme, vor denen wir eben stehen, die ja allen bekannt sind, lösen.
Ach ja, es ist, glaube ich, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Stück Aufnahmetechnik.
Ja, ja.
Das kommt aus Berlin von einem Freund, das hat er mir geschickt, ne, womit
Sehen
ich jetzt
mal
ein paar Sachen mache.
Ja, ja,
und
genau.
Also ist ja auch eine ähnliche Sache.
Genau. Oder wenn man, es gibt ja auch Leute, die verleihen einfach ohne eine Plattform ihre Autos untereinander. Ne? Also es gibt, ich habe sogar mal gehört, dass es Leute gibt, die sich zu viert ein Auto kaufen. Ne? Also auch das sind ja Dinge, die einfach Ansätze sind, um Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und auch das ist ja bei uns das Prinzip, sei es eine Garageneinfahrt, sei es große Parkplätze, sei es Parkhäuser auch, ne, die einfach geteilt werden. Und das ist einfach eine super Geschichte und wird halt von unseren Nutzern auch so wahrgenommen. Ne? Also bei Ampido gibt es viele Leute, die das halt mit sehr, sehr gutem Gewissen nutzen, weil sie halt auch den Umweltgedanken dahinter sehen. Die CO2-Ersparnis durch das Verkürzen der Parkplatzsuche und da werden wir auf jeden Fall weiter unermüdlich dran arbeiten, dass die Parkplatzsituation und auch das, was alles so daran hängt, sich weiterhin optimiert.
Ihr seid ja richtig von der Leidenschaft getrieben.
Definitiv.
Ich glaube, sonst geht sowas auch nicht. definitiv rennen wir da dafür.
Ja.
Ja, man schaut auf jeden Fall in strahlende Augen hier. Wenn ihr anderen Unternehmern einen guten Rat mitgeben wollt, wie würde der denn lauten?
Ich würde definitiv mir nicht von jemand anderem, weil die Menschheit, die meisten tendieren ja dazu, erstmal alles negativ zu reden und erstmal, meinst du, dass das wirklich möglich wäre? Und nee, ich glaube nicht. Ich würde mich von so Leuten ein bisschen fernhalten, weil je jünger man ist, desto einfacher lässt sich das natürlich sagen. Am besten direkt im Studium noch gründen, da kann man, wenn man fällt, nicht allzu tief fallen. Das sind Erfahrungswerte, dann wieder aufstehen, das Nächste drangehen und einfach machen und sich nicht von Leuten, die nur, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber es gibt ja so Leute, die suchen dann immer nur die negativen Punkte davon. Das ist zum Beispiel, in Amerika ist ja die ganze Mentalität da in dem Bereich auch ganz anders. Da sagt man, ja komm, wir probieren das und mal gucken, ob es klappt. Und bei uns ist eher so, und meinst du, die teilen ihre Parkplätze? Ausprobieren, dann weiß man es.
Ja, einfach machen, ne?
Ja.
Ja.
Und viel Netzwerken, das ist auf jeden Fall sinnvoll, mit Leuten zu reden, die sowas schon hinter sich haben. Hinter sich klingt furchtbar, die sowas schon durchlaufen haben. Einfach, weil manchmal kann man ja miteinander gute Tipps teilen, anstatt dass man sozusagen selber probiert. Deshalb ruhig auf so Veranstaltungen wie heute gehen.
Definitiv. Ich würde auch sagen, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Mit Menschen sprechen, auch mit Leuten, die vielleicht mit der Idee an sich oder mit Unternehmertum nichts zu tun haben. Weil auch da kann sehr interessantes Input kommen. Wenn man einfach Ideen diskutiert, auch bei uns, wir sprechen im Team sehr, sehr viel miteinander. Wir tauschen uns aus, auch bereichsübergreifend. Also sei es der Kundenservice, der mit dem Marketing spricht oder mit der Qualitätssicherung. Weil da auch da müssen wir natürlich schauen, dass die Parkplätze alle beschildert sind, dass man die super finden kann. Das ist bei uns auf jeden Fall auch so, dass wir die kostenlose Beschilderung eben für Vermieter auch anbieten. Und ich würde einfach sagen, reden, netzwerken, Kontakte knüpfen und sich vor allen Dingen nicht von denen, wie Lena eben schon sagte, von den Leuten, die so etwas negativ gepolt sind, dann irgendwie entmutigen lassen, weil von irgendwie tief nachdenken und die negativen Aspekte auflisten, hat noch niemand ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Und wer hätte damals gedacht, als die beiden Google gegründet haben, dass es heute der Weltmarktführer für sehr, sehr viele Dinge ist. Also da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, dass wahrscheinlich vor 98 oder wann sich Google gegründet hat, niemand davon hätte träumen können, dass wir heute dieses Google haben, was eben wir haben. Ne? Was so viele verschiedene Produkte, so viele Dienstleistungen anbietet.
Ja, wobei das ja nicht nur Spaß macht. Ne?
Gut, ich hätte noch einen ganz kleinen Nachschub, kannst du dahinter dann schneiden. Ja. Was du selber machen kannst, selber machen. Also das ist was, wo wir merken, dadurch, dass wir auch die komplette Entwicklung unserer App in-house haben, das ist einfach praktischer, wie wenn du da nochmal jemand Drittes zwischendrin hast. Das ist noch.
Ja, genau. Gut, du hast gerade gesagt, es macht nicht immer alles Spaß. Man kann aber auch aufwendige Arbeit mit viel Spaß erledigen. Ich würde sagen, Team ist alles. Wenn man gründen möchte, braucht man Menschen, mit denen man gut zusammenarbeiten möchte.
Das stimmt.
Und mit denen man auch, sage ich mal, unterschiedliche Meinungen auf einer gewissen Basis teilen kann und darüber einfach diskutieren. Also wir haben auch eine große Diskussionskultur und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil der eine sieht das Positive, der andere sieht vielleicht einen negativen Aspekt, hat aber noch einen Zusatzpositiv und dann kommt man, nähert man sich schrittweise der optimalen Lösung an.
Okay.
Ich glaube, das ist der Weg, den man wählen sollte.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Unternehmen, die kann man nicht planen. In den Weiten des Internet stößt man auf allerlei, auch auf Beschreibungen, wie Menschen IKEA-Möbel hacken, also verändern oder erweitern, um sie optimal an ihre Verwendung anzupassen. So trifft man auch auf kreative Spiellösungen, die Eltern für ihre Kinder anfertigen. Um diese Ideen scharen sich Communities, die ihre Ideen dokumentieren, kommentieren und ihre Techniken miteinander teilen. Es gibt aber auch viele Eltern, die es bedauern, nicht so viel Zeit zum Basteln, zwei linke Hände, 10 Daumen oder nicht die erforderliche Ausdauer zu haben. Genau für diese Zielgruppe entwerfen Stefanie Gärtner und Rabea Knipscher in Zusammenarbeit mit Kindern individuelle und kreative Spielfolien, die IKEA-Klassiker in einzigartige Spielwelten verzaubern.
Ich glaube, in Wimmerland ist das richtig.
Ja, genau, im geheimnisvollen Wimmerland.
Und die Stimme, die ihr hört, ist die von der Stefanie Gärtner.
Genau.
Deren Name gerade hinter blonden Haaren versteckt war. Deshalb musste ich ein bisschen zögern. Und an der anderen Seite des Tisches sitzt...
Ich bin Rabea Knipscher und ich habe mit Steffi zusammen das Wimmerland gegründet.
Okay. Dass man ganze Staaten gründet, ist ja relativ ungewöhnlich, oder?
Ja, das stimmt, aber durchaus sinnvoll. Also wir sind die Welt der Kinder sozusagen.
Aha.
Genauso wie es ein Legoland gibt, gibt es jetzt auch ein Wimmerland.
Seid ihr denn eine Monarchie oder?
Nein, also bei uns haben tatsächlich die Kinder auch Mitspracherecht. Wenn wir Produkte entwickeln, dann testen wir die und entwickeln die auch mit den Kindern zusammen.
Jetzt steht auf eurem Ausrolltransparent ja auch noch der Name eines elchhaltenden Möbelhauses.
Genau.
IKEA, um es beim Namen zu nennen. Wie ist denn da die Verknüpfung?
Wir sind ein Zubehöranbieter für IKEA. Das heißt, wir nutzen, IKEA ist ja überall bekannt und wahrscheinlich gibt es fast niemanden, der nichts von IKEA zu Hause stehen hat. Und genau das machen wir uns zunutze und sagen, es ist ja super, dass die Sachen schon da sind und dass es IKEA-Möbel gibt, aber man kann daraus einfach noch viel, viel mehr machen, gerade auch für Kinder. Und nehmen IKEA-Möbel als Basis, um daraus kreative Spielmöbel zu bauen.
IKEA and more. Genau. And more finde ich ja immer verdächtig. Was ist denn genau dieses and more? Also Spielmöbel?
And more bedeutet eigentlich nichts anderes als, jeder hat dieses normale Möbelstück ohne Funktion zu Hause stehen. Aber wir haben den Zusatznutzen für das Kind, weil das Kind mit diesen Möbeln, wenn unsere Aufkleber damit kombiniert werden, genutzt werden kann als Spielmöbelstück. Ja, Aufkleber, Spielfolien. Spielfolien ist eigentlich das bessere Wort dafür. Die sind sehr, sehr robust. Wir haben eine Schutzlaminierung da drauf. Das heißt, wenn man mit Spitzengegenständen, naja, Spitzen wird es vielleicht nicht sein, aber mit Matchbox-Autos oder sonst irgendwas über diesen Straßentisch zum Beispiel fährt, dann passiert nichts.
Okay, also das müssen wir jetzt vielleicht mal, wir müssen ja Bilder in Gehirne malen.
Ja, genau.
Das ist ja das Schlimme, wenn man Hörfunk macht. Das ist also jetzt ein Konzept, wo im Grunde ein Straßensystem zum Spielen als eine Folie auf einen IKEA, ich glaube Lack heißt die Serie wahrscheinlich,
genau,
ne? Ja, wir kennen die doch alle. Kann man da draufkleben und dann ist ja eigentlich mit ganz einfachen Mitteln ist ja dann ein kindgerechtes Möbel entstanden, ne?
Ganz genau, und wir nehmen nicht mehr Platz weg, weil wir die vorhandenen Möbel nutzen. Wir bringen praktisch, wenn wir jetzt von dieser Straße auf dem Tisch ausgehen, praktisch den Spielteppich auf den Tisch, wo dann Kinder, die ab einem Jahr dann stehen können, auch sich ganz, ganz gerne ranstellen und im Spielen stehen, anstatt einfach immer nur auf dem Boden zu sitzen.
Ja.
Und die Oma kann sich auch noch mit an den Tisch setzen und hat's nicht so mit dem Knie dann.
Mit kindgerecht habe ich ja jetzt gerechnet, aber dass das auch noch seniorengerecht ist.
Natürlich, letztendlich geht es ja auch darum, einfach echt viel, viel Spielspaß zusammen zu bekommen. Und da sollten natürlich irgendwie alle mitmachen können.
Ihr strahlt aus den Augen, als wenn ihr das selber noch ganz gut könnt, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, wir haben beide noch das Kind, haben wir uns noch beibehalten. Und die kindliche Neugierde auf jeden Fall auch.
Okay. Also bespielbare Tische ist so ein Ding. Gibt es denn noch andere Sachen? Also schreibt mal so ein bisschen die Bandbreite eures Angebots.
In unserem Online-Shop findet man ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also es fängt an von Sachen, dass man ein Bücherregal nutzt, um da draußen ein schönes Puppenhaus oder ein Spielhaus zu machen. Das kann auch mal bis hin zu einer Feuerwache werden. Wir bauen aus ganz einfachen Mitteln einen Kaufladen, der aber auch schnell und flexibel wieder abgebaut ist und verschwindet, wenn das Kind halt aus dieser Spielphase herausgewachsen ist. Viele, viele lieben unsere Kinderküchenideen, die aus einem einfachen Nachttisch, der sonst vielleicht einfach auf dem Sperrmüll gelandet werden, noch eine tolle Kinderküche wieder bauen.
Coole Sache. Online-Shop heißt, ihr vertreibt ausschließlich selber über Versand?
Ja, also das Hauptgeschäft läuft über unseren eigenen Online-Shop. Limmerland.com.
Ja.
Und wir nutzen aber auch Plattformen, wo sich unsere Zielgruppe besonders aufhält. Und das ist Davanda und Etsy, die wir halt am Rande auch noch bedienen, um dann halt eine direkte Ansprache mit unserer Zielgruppe zu haben.
Okay. Alles selber in der Hand zu haben, hat ja viele Vorteile, oder?
Das hat sehr viele Vorteile. Also wir sind sehr schnell in der Ideenfindung, in der Umsetzung, in der Entscheidung, was wir machen, was wir nicht machen. Das ist halt auch der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben. Das Schnelle, das selbstbestimmte Arbeiten, das ist uns halt total wichtig.
Nicht jeder kann ja nach dem Selbstständigsein noch lachen. Aber ihr schon.
Ja, bis man uns das Lachen verbietet, da muss schon echt viel passieren. Nee, also wir sind seit dem Tag der Gründung, klar ist das immer auch mal eine emotionale Achterbahnfahrt, aber letztendlich die Begeisterung ist für die Sache immer, immer geblieben. Und es ist auch, glaube ich, total wichtig, einfach diese Leidenschaft und den Spaß zu haben, denn selbstständig sein ist viel Arbeit, kostet auch manchmal ganz schön viel Energie und geht auch mal an die Reserven. Aber dafür bekommt man halt auch wahnsinnig viel zurück.
Der Hammer und Meißel zu brauchen, um das Grinsen aus dem Gesicht zu kriegen, ist schon echt.
Ja, das stimmt. Wohl wahr, wohl wahr.
Wie sind denn so die Kundenfeedbacks, die kommen?
Die Kundenfeedbacks sind wunderbar. Also wir haben wirklich die allerbesten Kunden der Welt. In der Regel sind es meistens Frauen. Wir versuchen aber jetzt auch die Männerwelt zu erobern und die Väter zu aktivieren. Die Kunden, die schreiben uns ganz, ganz tolle Feedbacks. Also wir bekommen Dankes-E-Mails, die Bestätigung, dass es ein wahnsinnig großer Spielspaß für die Kinder ist und vor allen Dingen auch die Folienqualität, die einfach extremst gelobt wird, weil halt viele halt mit Dezifix aus dem Baumarkt, Bastelmarkt einfach so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn man unsere Folie einfach das erste Mal in den Händen hält, dann sagt man, okay, jetzt weiß ich auch, warum das ein paar Euro mehr kostet, aber ich habe hier Qualität in der Hand, die hält das Spielen aus, die ist wirklich Bombe. So sieht's aus. Ja, das ist der Grund.
Am Ende frage ich ja immer gerne, was ist denn euer Rat für andere, die die Unternehmen aufbauen wollen? Was gebt ihr an Botschaft mit auf den Weg?
Ja, also die Botschaft von uns ist, so doll man auch in sein Produkt verliebt ist, so muss man dann doch als Gründer sehr vielfältig sein und auch andere Bereiche im Blick haben. Als Rat an andere Gründer würde ich vielleicht noch weitergeben, dass man sich Netzwerke schafft in der Gründerszene, bei Gründerveranstaltungen präsent ist, sich Informationen einholt, einfach offen mit seiner Idee umgeht und gar nicht immer sagen, ach nee, ich erzähle jetzt gar nicht, was ich machen will, nachher klaut mir einer diese Idee. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Man sofort ein Feedback zu bekommen von seinem Gegenüber, wie die Idee gefunden wird, ist eigentlich sehr, sehr wertvoll und sollte man halt zu schätzen wissen.
Und du auch noch was beizutragen?
Ja, das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Halt auch immer wieder offen für Feedback zu sein, auch untereinander, sich auch immer wieder auch noch kritisch hinterfragen, ist das, was wir ursprünglich im Kopf hatten, so wie es mal geplant war, also nicht an einem Plan festhalten, sondern immer wieder auch ganz flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren. Das kann man als Gründer am Anfang vor allem noch ganz gut, weil man halt ja noch nicht irgendwie in festen Strukturen gefangen ist und die Chance sollte man nutzen, sich da auch immer wieder neu zu justieren.
Ich habe mal gehört, die Menschen sind mittlerweile so darauf konditioniert, dass sie nur 20% zum Anteasern bekommen. Und für
Habe ich auch nicht verstanden.
Dann schneide ich es raus, danke.
Teilen liegt im Trend. Das gilt jetzt auch für Büroräume. Besonders in Zeiten, in denen Flexibilität Erfolgskriterium ist, darf die Bürofrage den Handlungsfreiraum nicht mehr einschränken. Die Suche nach passenden Büroflächen, die vor allem flexibel und nicht zu teuer sein sollen, gestaltet sich besonders in Ballungsgebieten schleppend. Gleichzeitig gibt es unzählige Unternehmen, die zu viel Platz zur Verfügung haben und diesen gerne über eine Untervermietung monetarisieren würden. Im Grunde keine spezielle Anforderung. Dennoch gab es keine Anlaufstelle, um Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. So wurde ShareDNC geschaffen. Eine Plattform, die auf der einen Seite Unternehmen eine einfache und flexible Möglichkeit zur Untervermietung ihrer ungenutzten Flächen an die Hand gibt und damit den Bürosuchenden eine Anlaufstelle bereitstellt. ShareDNC steht für Share Desk and Coffee. Mit Christian Mauer spreche ich über das Konzept und die Perspektiven.
Sag ich falsch.
Ja, meine kleine Reise mit den kurzen Wegen zwischen den Stationen geht weiter. Und das große Metathema im Moment ist Teilen. Und eine neue Form des Teilens hat Christian Mauer gefunden von ShareDNC. Hallo Christian.
Ja, hallo, grüß Gott.
Da steht man erstmal vor dem Transparent und sagt, ja klar, ist doch logisch. Aber irgendwie ist ja doch neu, ne? Wie ist denn so die Geschichte dahinter?
In der Tat, ja. Man steht davor und denkt sich, wie, das gab es doch schon oder nicht? Und dann muss man leider antworten, nein, das gab es bisher nicht. Also was wir im Prinzip machen, in drei Worten ausgedrückt, ist, wir sind sowas wie das Airbnb für Büros. Das heißt, Unternehmen, die in ihren Büros freie Plätze oder freie Räume haben, die sie selber gerade nicht brauchen, können sie über unsere Plattform sehr einfach und schnell untervermieten an kleine Startups, kleine Unternehmen, Freelancer, Selbstständige etc., die eben auf der anderen Seite nach sehr kleinen und sehr flexiblen Bürolösungen suchen, die auch bezahlbar sein sollen. Das heißt, wir ermöglichen hier eine optimale Ressourcennutzung auf im Gebiet der Gewerbeflächen, machen sowohl die Vermieter glücklich, die sehr viel Kosten einsparen können, ja, weil Mietkosten sind normalerweise der zweitgrößte Kostenblock bei Unternehmen nach dem Personal. Und auf der anderen Seite erlauben wir es eben oder ermöglichen es kleinen Unternehmen und Startups und Freelancern eben an diese sehr flexiblen und sehr günstigen Bürolösungen zu kommen. Man denkt eigentlich, ja, sowas muss es doch schon gegeben haben, aber es gab es tatsächlich, zumindest hier in Deutschland, so noch nicht, als wir jetzt vor einem halben Jahr gestartet sind. Das war auch der Grund, warum wir es gemacht haben, weil wir selber diesen Bedarf erkannt haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt eigentlich genau so eine Lösung, warum gibt es denn eigentlich keine Anlaufstelle für so eine Lösung? Und dann haben wir gesagt, ja, also das kann so nicht sein und dann haben wir es selber gemacht.
So kann die Welt nicht weitergehen.
So funktioniert die Welt nicht. Nein, aber tatsächlich, also es hat halt ganz viele Aspekte. Man macht wirklich viele Seiten glücklich. Nicht zuletzt auch, sage ich mal, die Städteplaner, die gerade hier in Köln zum Beispiel auch uns sehr stark unterstützen. Die Stadt Köln ist sehr aktiv, weil sie eben auch sagt, genau das Angebot für kleine Unternehmen, Neugründungen, für Freelancer gibt es so noch nicht. Und genau das brauchen wir auch, um als Standort attraktiver zu sein. Wir sind nicht nur in Köln aktiv, sondern mittlerweile in allen großen Städten in Deutschland. Aber sind eben erst vor einem halben Jahr online gegangen. Von daher ist die flächendeckende Abdeckung noch nicht da. Aber wir hoffen, dass wir das dann im Laufe des Jahres erreichen können.
Im Internet seid ihr ja weltweit tätig.
Ganz genau. Im Internet, man kann theoretisch auch Angebote einstellen in allen anderen Städten der Welt, aber da machen wir jetzt nicht so viel Marketing für. Das heißt, okay, wenn ein Vermieter aus Rio de Janeiro bei uns ein Inserat einstellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen passenden Untermieter finden, nicht so groß.
Nach meiner Lebenserfahrung sind gerade Gewerbemietverträge ja immer sehr langfristig angelegt. Und jetzt sagtest du ja gerade, dass die Vermieter sich gerade darüber freuen, solche flexible Nutzungsformen zu kriegen. Die hätten doch eigentlich schon längst ihre Verträge mal ein bisschen lockerer gestalten können, oder?
Ja, da muss man unterscheiden, wer ist Vermieter. Also in unserem Fall ist der Vermieter der eigentliche Mieter der Gewerbefläche. Ja. Also es gibt einen Inhaber oder einen Besitzer der Fläche, der vermietet an das Unternehmen, was eben zum Beispiel jetzt eine ganze Etage mietet. In dem Fall ist der Mieter der Etage ist Mieter, der aber nicht exakt in diese Etage reinpasst. Und in dem Moment wird er dann zum Vermieter, weil er eben Teile dieser Fläche untervermietet. So, das heißt, der Vermieter bei uns auf der Plattform hat tatsächlich einen langfristigen Gewerbemietvertrag unterschrieben, meistens ja 5 Jahre.
Ja.
Rechnet häufig natürlich auch mit einem gewissen Wachstum. Man möchte ja irgendwo doch sich noch vergrößern im Laufe von 5 Jahren.
Wie Gründer das halt so machen. Ne?
Wie alle Unternehmen das eigentlich so machen, nicht nur Gründer. Ja. Tatsächlich sagt man dann, okay, wir mieten lieber ein bisschen größer, damit wir nicht, falls wir dann einen neuen großen Auftrag bekommen und dann ist schon wieder zu eng, dann müssen wir schon wieder umziehen. Also mietet man lieber ein bisschen auf Wachstum. Hat dann also in der Regel, gerade wenn man frisch irgendwo eingezogen ist, eben einfach zu viel Platz. Ja, und über unsere Plattform dann die Möglichkeit, dieses zu viel an Platz eben ganz schnell und einfach zu monetarisieren, dass man nicht eine hohe monetäre Belastung durch diesen langfristigen Mietvertrag hat, den man schließen musste. Ja, das heißt, bei uns werden die Mieter der eigentlichen Fläche zu den Vermietern und haben diese Flexibilität auch bei sich in der Planung.
Jetzt kriegt man, also sich fremde Leute in die Hütte holen, also so Couchsurfing für Gewerbetreibende ist das ja sozusagen, hat ja auch einen sozialen Aspekt. Also ich klicke mir da eine Fläche im Internet Und aus Vermietersicht wie auch aus Mietersicht trete ich mir ja da vielleicht Leute ein, mit denen ich gar nicht so klarkomme. Wie läuft das denn praktisch ab?
Also ganz praktisch ist es tatsächlich sogar so, dass bei uns die Vermieter sehr häufig sehr starken Wert auf die Art des Untermieters legen. Also die sagen auch ganz konkret, sie hätten gerne jemanden aus dem Bereich XY, ja, vielleicht auch einen Freelancer aus einem Bereich, wo man häufiger mit Freelancer zusammenarbeitet, dass also auch aus diesem reinen Mietverhältnis durchaus ein Geschäftsverhältnis entstehen kann. Also dass sie sich auch dann in der Fläche vernetzen können. Es ist natürlich so, dass jeder Vermieter bei uns den potenziellen Mieter, der bei ihm reinkommt, vorher kennenlernt. Also wir setzen ihm keinen rein und sagen, hier ist ein Mieter, der kommt zum nächsten Ersten, viel Spaß. Sondern es findet eine Besichtigung statt, die beiden Seiten lernen sich kennen. Und nur wenn beide Seiten sagen, das passt auch vom Zwischenmenschlichen, nur dann kommt ja im Prinzip dieser Untermietvertrag zustande. Okay. Ja, das heißt, wir zwingen keinem einen Untermieter auf, den er nicht haben möchte, sondern man kann sich da schon aussuchen, wen man bei sich zu sich ins Büro holt. Und da wir jetzt auch im Unterschied zu manch anderen Modellen, die es schon gibt, jetzt nicht auf stundenweise oder tageweise Vermietung uns ausrichten, sondern wirklich auf eine längerfristige Vermietung, also monatsweise, ist es auch nicht so, dass man da irgendwie jeden Tag den anders hat oder so, sondern man lernt einen potenziellen Untermieter kennen, man sagt, das passt von der Chemie, vielleicht sogar vom Business her zusammen, und dann macht der Vermieter ihm ein Angebot, was der Mieter dann annehmen kann, und dann zieht er.
Okay. Also jetzt aus Mietersicht ist es ja so, ich kriege ja eigentlich nicht nur auf eine Fläche, sondern in der Regel partizipiere ich ja auch an einer Infrastruktur, also Internetzugang, Drucker, Kopierer, Kaffeemaschine, was da so alles rumsteht. Ne? Also eigentlich ist es ja noch ein Mehrwert und ich kriege Serviceleistungen dazu über den reinen Raum hinaus.
Ne? Absolut. Also das ist auch wirklich das absolut Spannende an dem Modell. Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel als einzelner Freelancer, der bisher im Homeoffice saß, vielleicht mittlerweile Familie hat, die Kinder sind teilweise zu Hause, man kann sich nicht mehr in Ruhe konzentrieren. Man mietet sich für einen sehr, sehr günstigen Kurs einfach einen Arbeitsplatz in einem bestehenden Büro mit kompletter Infrastruktur, wo also die Küche da ist, wo eine Kaffeemaschine da ist, wo für alles gesorgt ist, wo es auch einen Meetingraum eventuell gibt, den man mitnutzen kann, wo es einen Empfang gibt, den man mitnutzen kann. Und man bezahlt nur seinen einzelnen Arbeitsplatz. Hier in Köln zum Beispiel vielleicht 200 Euro für einen Arbeitsplatz. Aber die gesamte Infrastruktur, Internet, Nebenkosten, Kaffee etc. ist alles enthalten. Ja, das heißt, ich habe auch eine absolute Planungssicherheit und kann ein komplettes Büro nutzen, zahle aber eigentlich nur das, was ich wirklich für mich brauche, nämlich den einzelnen Platz.
Okay. Jetzt hatte ich gerade noch was auf der Zunge und jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Das war ja jetzt so Angebot und Nachfrage und ihr seid ja Mediator dazwischen als Plattform. Aus der unternehmerischen Sicht, Share and Doc, schlägt das ein? Trägt sich das schon? Oder ist die Perspektive da, wie es wird? Wie ist so gerade das Gespür, wenn ihr die Finger an diesem Markt habt?
Also wir sind mit der bisherigen Entwicklung, wir sind vor einem halben Jahr online gegangen. Wir sind sehr zufrieden. Wir liegen tatsächlich um einiges über Plan, den wir vor vier Monaten gemacht haben. Das heißt, die Nachfrage ist von beiden Seiten her wirklich da, gerade von Mieterseite. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele neu angemeldete Mietinteressenten, die bei uns nach Flächen suchen. Einfach weil der Markt auch von Freelancern, von Neugründungen, von kleinen Unternehmen in Deutschland riesig ist. Das sind Millionen potenzielle Kunden, die bisher keine Anlaufstelle für diesen Bedarf haben. Das heißt, wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das ein sehr erfolgreiches Jahr für uns wird. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir in den schwarzen Zahlen sind. Das heißt, noch finanzieren wir uns über Investitionen, die in das Unternehmen bei uns getätigt worden sind. Aber es wird von Monat zu Monat besser und unser Umsatz, also wir machen tatsächlich auch schon richtigen Umsatz, ja. Aber tatsächlich sind wir noch nicht in den schwarzen Zahlen. Das wäre ein bisschen früh nach einem halben Jahr, glaube ich.
Okay. Wenn du eine Botschaft an andere Unternehmer und Existenzgründer geben kannst, was wäre die wichtigste aus deiner Sicht?
Also es gibt eigentlich drei wichtige Aspekte, die man beachten sollte, wenn man gründet oder wenn man eine Idee umsetzen möchte. Das heißt, mit wem mache ich das? Ja, also das Team ist ganz wichtig. Man sollte ein Team haben, was gut miteinander zusammenarbeitet, was von den Grundeinstellungen her ähnlich tickt. Ja? Die müssen nicht alle BWL studiert haben, damit sie bloß keine Diskussionen aufkommen, aber sag ich mal so die Grundeinstellung, sag ich mal, dem Leben gegenüber sollte ähnlich sein. Das heißt, das Team muss passen. Die Idee sollte natürlich irgendwo gut sein, vielleicht noch nicht existieren, ein Problem lösen, was akut ist und wo man sagt, da ist ein Markt für da. Und das ist der dritte Punkt, der Markt sollte also tatsächlich da sein. Das sind so diese drei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Team muss gut sein, Idee sollte einigermaßen gut sein und der Markt für diese Idee muss auch da sein. Und dann, wenn alle drei Dinge passen und man Häkchen dran machen kann, dann sollte man den Sprung wagen, weil es macht wesentlich mehr Spaß, für sich selbst zu arbeiten, auch ein gewisses Risiko natürlich zu übernehmen dadurch. Aber wenn es gut läuft, ist man halt da irgendwo ganz anders unterwegs, als wenn man angestellt arbeitet.
Ich drück weiter die Daumen und wünsche euch viel, viel Erfolg dafür.
Klingt gut. Vielen Dank. Danke.
Dünne, flexible Sohlen machen jeden Schritt zu einer Sinneserfahrung. Das Minimalschuhkonzept ermöglicht einen natürlichen Gang und schenkt Kindern die Freude an der Bewegung. Die Fußmuskulatur wird kräftiger, die Bewegung wird schwungvoller und fließender. Und das Kind gewinnt durch den direkten Bodenkontakt mehr Selbstvertrauen in seine körperlichen Fähigkeiten. Die Kinder von Anna Jona und ihrem Mann Ran sind in Israel 12 Jahre barfuß aufgewachsen. Mit den Wildlingsschuhen möchten sie dieses Laufgefühl und diese Selbstsicherheit möglichst vielen anderen Kindern ermöglichen. Anna Jona erklärt mir ihre Philosophie.
Gespräche, die mit Lachen beginnen, sind immer ganz gut. Ich bin hier bei Anna Jona. Danke, dass ich da sein darf. Und dein Ding nennt sich Wildling und das spricht mich als Jäger natürlich direkt an. Ne?
Genau. Also wir machen Schuhe für Kinder, Schuhe, mit denen Kinder immer und überall barfuß laufen können. Mhm. Und Wildling ist auch tatsächlich als Marke so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kinder zurück in die Natur bringen, eben wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir denen jetzt wieder einen natürlichen Laufstil ermöglichen können, dass sie den Boden unter den Füßen spüren können und dass sie eben dadurch auch ihre natürliche Bewegungsfreude wieder zurückerhalten.
Ja, wenn man so einen Schuh in die Hand nimmt, der wiegt fast nichts, also erinnert fast eher an Strumpf. Ne?
Genau, also wir haben tatsächlich einen Schuh, der so viel Socke wie möglich ist und dabei aber auch wie ein Schuh aussieht. Ne, das war uns wichtig, weil Kinder eben jetzt nicht unbedingt auffallen wollen mit dem Schuh, den sie tragen. Und wir haben einen Schuh, der eben sehr, sehr weich, sehr flexibel ist. Und damit...
Also ich habe ja auch Noppensocken und auch sonst bin ich eher der wilde Kerl. Ne?
Ja, für uns ist tatsächlich der Ansatz, barfuß ist das Beste, was du machen kannst.
Ja.
Und barfuß jetzt tatsächlich auch ganz ohne Socke, dass man eben die Sinnesempfindung da nicht stört. Aber es gibt eben Situationen, in denen man nicht barfuß sein kann oder in denen Eltern jetzt Angst hätten, ihr Kind barfuß laufen zu lassen. Ob das jetzt eine begründete Angst ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber es gibt halt eben in der Stadt oder je nachdem, wie das Wetter ist jetzt hier in Deutschland und wie die Verletzungsgefahren jetzt eben auch tatsächlich sind, braucht man halt einen Schuh. Und dafür, für die Situation haben wir einen Schuh gemacht.
Der ist materialtechnisch, sieht aus wie so ein Segeltuch.
Also wir
haben, oder wie nennt ihr das?
Ja, das ist ein Arbeitskleidungsstoff. Also wir haben tatsächlich versucht, jetzt Naturstoffe zu nutzen, reine Naturstoffe. Das ist eine Biobaumwolle. Das ist ein Stoff, der normalerweise für Arbeitskleidung verwendet wird, für Dachdecker.
Also Robustheit ist aber ein Qualitätsmerkmal dabei.
Auf
ne?
jeden das Fall. Also die sollen schon was aushalten können, genau.
Dann hat da eine durchbrochene... sehr dünne Gummisohle, also die jetzt, also wo man jetzt merkt, wenn man da auf einen Gegenstand tritt, dann spürt der Fuß auch den Gegenstand.
Auf jeden Fall, ja, das soll
das ist
auch,
das ne? Wichtige.
Genau,
dabei,
genau. Ne? Also es ist eine ganz, ganz dünne, ganz flexible Sohle, die eben unten auch offen ist, damit sie wirklich sich der Bewegung des Fußes so gut wie möglich anpassen kann.
Ja.
Und das ist jetzt auch ein Schuh, wenn man damit jetzt über einen spitzen Stein läuft oder so, das kann auch sogar wehtun. Also man muss schon auch ein bisschen gucken, wo man hintritt. Das soll man auch. Also man soll tatsächlich auch einfach wieder schauen, wo man hintritt und ein Gefühl bekommen für die Umgebung. Man fühlt sehr viel durch diese Sohle und bekommt eine ganz andere Trittsicherheit wieder. Okay. Weil man nicht so abgeschirmt ist irgendwie gegen.
Ja. Spannend ist ja oft die Geschichte der Idee, wie die sich im Kopf manifestiert und dann irgendwann den Raum der Freiheit beansprucht. Wie ist denn da die Geschichte?
Ja, ich bin als Studentin nach Israel gegangen, habe dort eben studiert und meinen Mann kennengelernt und habe selbst 12 Jahre in Israel gelebt dann. Unsere 3 Kinder sind in Israel geboren worden und das Wetter war einfach so, dass die Kinder eben das ganze Jahr bei barfuß laufen konnten. Wir haben da auch recht ländlich gelebt und die Kinder waren wirklich von Anfang an barfuß. Mhm. Und als wir jetzt nach Deutschland zurückgezogen sind vor 3 Jahren, da kam dann irgendwann der Winter und damit eben auch das Bedürfnis, jetzt doch Schuhe zu finden für die Kinder. Und egal, was wir denen angezogen haben, das ist sofort in die Ecke geflogen. Die wollten das auf keinen Fall tragen. Ja, die konnten das auch einfach nicht tragen. Also man hat auch sofort gesehen, wie sie damit nicht mehr gut laufen können oder wie das den Gang verändert. Und dass es ihnen einfach auch wehtut, weil so ein gesund gewachsener Fuß eben sehr viel breiter ist meistens als einer, der jetzt eben vom Schuh von Anfang an schön schmal gedruckt worden ist. Und dann haben wir, ich glaube, das den ersten Winter habe ich mich an die Nähmaschine gesetzt und wirklich was zusammengebastelt, was jetzt die Kinder über den Winter bringt. Und weil wir uns gerade eh umorientiert haben, haben wir halt auch wirklich auch eine Geschäftsidee draus gemacht und gesagt, okay, wir sind nicht die einzigen Eltern, die das Problem haben. Und es werden tatsächlich 98% aller Kinder mit gesunden Füßen geboren. Ja. Aber von den Erwachsenen sind es vielleicht noch 20%, die jetzt so rundum gesunde Füße haben. Das heißt, wir machen uns systematisch die Füße kaputt. Und das fängt eben schon ganz früh an. Und das wollten wir halt auch dann wirklich jetzt als Geschäftsidee oder als Schwerpunkt quasi einfach, das wollten wir einfach ändern.
Um nochmal ein bisschen in das Thema zu bohren, was ist denn der Schaden, also den mein Fuß jetzt zum Beispiel hat, der jetzt aus konventioneller Haltung stammt, ja?
Also es ist tatsächlich so, das Erste, was man feststellen kann bei einem Kinderfuß, ist, dass sich die Großzehe nach außen verschiebt. Also die Großzehe wird quasi durch eine recht schmal zusammenlaufende Schuhform rübergedrückt. Ja. Und das ist ein Winkel, der sich quasi Jahr für Jahr messen lässt, der Jahr für Jahr schlimmer wird. Und wenn ich die Großzehe rüberdrücke, muss man sich vorstellen wie so einen römischen Bogen. Da ist die Zehe auf der einen Seite der eine Pfeiler und die Ferse der andere Pfeiler und dazwischen ist das Fußgewölbe. Wenn ich jetzt diesen Bogen auf der einen Seite rüberdrücke, fällt das ganze Gewölbe in sich zusammen. Mhm. Das ist einfach ein unheimlich starkes Konstrukt. Das sind ja auch die Sachen, die Ruinen, die am längsten stehen bleiben. Aber wenn ich da unten jetzt am Fundament anfange zu wackeln, dann fällt das Ganze in sich zusammen. Und damit ist quasi die Grundlage gelegt für Senkfüße, für Plattfüße hinterher, was wir jetzt so als Plattfuß kennen. Dass das Gewölbe einfach nicht mehr stark aufgerichtet ist. Mhm. Und das Quergewölbe genauso. Es sind halt die verschiedenen Gewölbe im Fuß fallen in sich zusammen. Dann gibt es später auch, gerade bei Frauen sehr häufig, dann eben solche Fußproblemen wie Hallux Valgus, ne, wo dann die Großzehe ganz extrem eben diesen Winkel schon hat und die am Ballen dann eben so das raussteht eben und wirklich sehr schmerzhaft ist. Es kommt dazu, dass wir den Fuß quasi, dass wir ihm Arbeit abnehmen mit einem konventionellen Schuh, ne? Dass man ihn unterstützt, dass man ihm ein Fußbett reinlegt, dass man denkt, dass der Fuß Dämpfung braucht, weil er nicht auf dem harten Untergrund laufen kann. Dadurch ändere ich jetzt nicht nur im Fuß eben bestimmte Abläufe, sondern die gesamten Bewegungsabläufe werden gestört. Mhm. Ja, und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel extreme Einwirkungen in Knie und Rücken, was man jetzt zum Beispiel bei Sportlern eben als typische Jogging Schäden kennt, ne? Dass das sind Knieschmerzen, Meniskus, also Rückenschmerzen. Und das ist im Prinzip, beginnen wir das Ganze im Kindesalter. Okay. Ja, durch einen sehr schweren Schuh wird der Schritt länger gemacht, dann lande ich auf der Ferse. Das kann ich auch bei einem gut gepolsterten Schuh, das kann ich nicht bei so einem Barfußschuh. Und dadurch, dass ich auf der Ferse lande, sind die ganzen Krafteinwirkungen auf den Körper völlig anders. Ne? Wir haben halt vom Körper her, können wir diese Stöße, auch gerade wenn wir ein bisschen schneller laufen, was Kinder ja auch häufig tun, können wir die Stöße unheimlich gut auffangen. Wir haben wie so eine Ziehharmonika, funktionieren unsere Gelenke untereinander. Und wenn ich jetzt eben einen normalen, konventionellen Schuh trage, bringe ich dieses ganze Konstrukt quasi aus der Balance.
Also ich habe so eine periphere osteopathische Erfahrungskurve, ja, also ja. Und diese Zusammenhänge, die sich durch den ganzen Körper ziehen, die sind ja immer wieder verblüffend, ne? Ja. Und das ist das, also es klingt so, als wenn das auch so eine der Motivationen hinter dem Produkt ein bisschen ist.
Absolut.
Ne?
Ja? Ja, also mein Mann ist Sporttherapeut,
ja,
und hat tatsächlich seinen Schwerpunkt mit auf Lauftraining gehabt und gesagt, einfach wir als Erwachsene müssen das Laufen wieder lernen. Wir haben alle verlernt zu laufen, wir laufen alle falsch. Und hat wirklich auch Menschen wieder jetzt quasi das Laufen beigebracht, die, wo eigentlich der Arzt schon längst gesagt hätte, du mit deinen Knien, ne, du darfst nie wieder laufen. Okay. Oder mit deinem Rücken, vergiss das mal.
Ja.
Und wenn man das halt umstellt auf eine Barfußlauftechnik auch oder tatsächlich barfuß läuft oder eben mit einem Minimalschuh, dann ist das ganze Laufen sehr, sehr viel sanfter.
Ja.
Und dann kann man eben wieder laufen, man gewinnt den Spaß wieder daran. Und bei Kindern ist das Schlimme halt, die bewegen sich ja eigentlich sehr viel und mit so einem normalen Schuh vergeht denen ganz schnell der Spaß daran. Das ist einfach nicht so das leichte, lockere, normale Laufgefühl, was sie dann haben. Und wir haben ganz oft die Rückmeldung von Eltern, die jetzt unseren Schuh gekauft haben, so, mein Kind bewegt sich wieder ganz anders oder bewegt sich wieder ganz viel oder ist dauernd, der läuft nur noch, ja, der läuft immer hin. Was man eigentlich von Kindern so kennt,
ja,
ne, so dieses, die müssen immer, die gehen nicht, die flitzen hin und her. Wo aber, wo man irgendwie sieht, so spätestens im Schulalter, ne, da schleichen die ja irgendwie lang und
ja. Einen Schuh zu konstruieren, stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz trivial vor. Und jetzt tut ihr das ja auch noch auf eine Weise, wie man das üblicherweise nicht macht. Sowas tut man nicht. Da läuft man doch echt vor Wände, oder?
Absolut. Also wir sind auch nicht selten als verrückt abgestempelt worden, so von den...
Kann ich bestätigen.
Von den Leuten in der Industrie. Das Schwierige war wirklich, wir sind jetzt auch wirklich nicht vom Schuhfach.
Mhm.
Ich glaube, das erste Gespräch, was ich hatte mit einem Schuhfachmeister, der dann gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt erstmal den Leisten entwickeln. Und ich habe gesagt, so Leisten? Und er hat gesagt, okay, weißt du was, komm in einem Jahr nochmal wieder. Also man muss halt irgendwie sich einmal sehr einarbeiten in die Materie, auf der anderen Seite eben so seinen etwas anderen Blickwinkel darauf behalten und dann in der Balance irgendwie abschätzen, so auf welches Fach oder auf welche Erfahrungswerte kann man sich verlassen und welche muss man komplett hinterfragen. Und das ist eben unheimlich schwierig gewesen, jetzt da zu sagen, okay, wir wollen es anders machen, dann hört man ständig, das kann man aber so nicht machen, wir wollen es aber trotzdem so machen. Und dann muss man auch wirklich die richtigen Leute finden, die dann bereit sind, es einfach trotzdem zu probieren, auch wenn sie das Gefühl haben, so seit Jahrzehnten, nee, das kann man so nicht machen.
Das sind meine beiden Lieblingsargumente. Haben wir noch nie gemacht und wo kommen wir denn dahin?
Genau, oder haben wir schon immer so gemacht, das muss doch richtig sein.
Ja,
das
ja, ist auch genau.
So. Ja.
Klingt nach irgendwie vielen Stunden an der Nähmaschine zu Hause, oder? Auch mit Materialien, Schnitten. Also ist ja eigentlich eine Näharbeit im Wesentlichen.
Ja.
Wo ich dann hinterher halt eben das bisschen Gummi noch irgendwie dran kriege und verbinden muss. Also Entwicklung zu Hause im Bastelkeller oder wie
ist also das? Die Entwicklung haben wir tatsächlich in erster Linie, also einmal das erste war der Leisten, der entwickelt werden musste.
Mhm.
Halt so das Herzstück, ne, das was hinterher auch die Passform ergibt, das haben wir mit einem Leistenbauer zusammen gemacht, der zum Glück irgendwie sehr offen war jetzt für unsere Spinnereien.
Mhm.
Das kann man auch nicht wirklich selber machen. Da sind ganz viele Erfahrungswerte, die da reinfliegen, welche Relationen da zusammengehören, welche Weite irgendwie zur Länge gehört. Und das war eben auch das Schwierige, dann zu sagen, ja, das macht ihr jetzt seit Jahrzehnten so, aber wir würden es doch gerne noch mal ein bisschen anders machen. Und es ist halt, wenn man an einem Leisten einen Millimeter verändert, hat der Schuh einen komplett anderen Sitz.
Mhm.
Das ist also auch ein sehr schwieriges Thema.
Okay.
Das hat sehr viel Zeit gebraucht, bis wir da die richtige Grundform hatten. Und dann haben wir die Modelle darauf im Prinzip mit unserem Hersteller entwickelt. Die haben eine Modellabteilung vor Ort in Portugal. Das ist ein sehr, der ist irgendwie 60, unser Modelleurmeister da, ist aber ein totaler Künstler.
Mhm.
Und der hatte auch richtig Spaß dran. Und dann haben wir halt mit denen zusammen jetzt eben diesen Schuh darauf entwickelt, so dass sie ihn eben auch in der Fertigung hinterher fertigen können. Das wäre jetzt, wenn man das zu Hause macht, dann kommst du zur Fabrik, dann sagen die, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben hier komplett andere Maschinen, die funktionieren komplett anders und das muss man alles komplett anders machen. Insofern war das sinnvoll, das mit denen direkt zusammenzumachen, hat aber auch eine Weile gedauert. Also.
Ja, das wäre jetzt auch, ich meine, ich habe es in einer anderen Sendung mal gemacht, da hat jemand einen Edelstahlkneteken für eine Küchenmaschine entwickelt im eigenen Keller und Und dann hat man halt so seine Prototypen, mit denen man experimentiert. Und dann ist ja wirklich eine Hürde nochmal, das Ganze so zu dokumentieren, dass man es in eine industrielle Produktion geben kann. Ja, die ja auch wieder ganz eigene Anforderungen hat, von denen man ja auch noch nie was gehört hat, muss man
absolut.
Ja gestehen. Ne?
Ja, ja.
Und haben gerade eine Zwischenfrage. War ein illegaler Grenzübertritt aus dem Immerland, ne? Da war ich ja auch schon.
Ja.
Genau. Und also dann eben diese Anforderungen zu erfüllen, ist wahrscheinlich auch nochmal echt so ein, oder?
Also das Schwierige ist auch natürlich, wenn man einen Modellschuh bekommt, jetzt aus der Modellabteilung, dann ist der wunderbar und den trägt man irgendwie ein Jahr lang, hat man den im Test und das ist alles ganz prima. Und wenn man das gleiche Modell dann in die Fertigung gibt, dann sind hinterher tausend Sachen, die jetzt noch nicht so optimal sind, ne? Einfach weil die Fertigung anders funktioniert. Und das ist halt auch so Erfahrungswerte dann hinterher, wie macht man eine Qualitätskontrolle und ne, wie sorgt man jetzt dafür, dass in diesen vorprogrammierten Abläufen quasi, dass das da auch jetzt so funktioniert, wie man es gern hätte.
Okay.
Und da muss man wirklich auch vor Ort sein und sich jede Station quasi angucken, um zu schauen, okay, wisst ihr was, da braucht man gar keinen Kleber. Das muss auch ohne gehen, denn der macht das irgendwie unnötig steif oder bringt unnötige Giftstoffe und Schadstoffe in den Schuh. Und dann kommt immer erstmal impossible. Das kennen wir jetzt schon und sagen, okay, jetzt reden wir noch irgendwie 2 Stunden und dann ist es da maybe. Und dann irgendwann kommt man halt dahin und sagt, okay, lass uns erstmal so machen, dann sehen wir, welche Probleme daraus entstehen und dann findet man eine Lösung für diese Probleme. Denn jetzt einfach ne, das weiterzumachen, so wie ihr es bislang gemacht habt, das ist halt irgendwie, muss man halt irgendwie andere Wege finden. Aber
also jetzt habt ihr, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, verbessere mich, ja auch so eine schöne Arbeitsteilung. Also die Produktion macht im Grunde ein beauftragtes Unternehmen und ihr macht hier mit eurer GmbH, als GmbH habt das organisiert, habt da im Grunde eine Vertriebsorganisation geschaffen, ne? Die,
ja, ja und nein, also wir sind zu anderthalb im Team, sage ich immer, also mein Mann zusammen mit mir. Wir haben aber auch 3 kleine Kinder und
Dann seid ihr ja schon 5,5. Also.
Genau, ja, wir sind irgendwie, ne, wir sind jetzt, ich mache es im Prinzip Vollzeit und er macht es halt Teilzeit, weil er sich dann wirklich ab mittags um die Kinder kümmert und ums Haus und ja, alles, was so anfällt. Er ist aber auch, er kümmert sich um die Produktion, also er ist derjenige, der runterfliegt nach Portugal. Es ist halt, selbst wenn man da einen externen Hersteller hat, hat man doch noch sehr viel Arbeit halt damit, einfach die Produktion zu überwachen, sicherzustellen, dass alles da in Ordnung läuft, dass die Informationen richtig ankommen, dass die richtigen Teile an die richtigen Stellen genäht werden und so weiter. Und so ein Schuh hat sehr, sehr viele Einzelteile, was mir vorher auch nicht so ganz bewusst war, ne, wenn man den mal auseinander nimmt, das ist schon einiges. Dass die Materialien rechtzeitig ankommen, dass wir schaffen halt auch die Materialien alle selbst, weil wir halt genau wissen wollen, was drin ist. Und ich mache im Prinzip dann Marketing, Vertrieb, halt alles, was mit Kundenservice gerade sehr viel eben, was einfach damit zu tun hat. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir im Prinzip unser Team erweitern müssen, sodass ich ein bisschen Hilfe bekomme halt, weil es einfach zu viel ist gerade. Also ich krieg's kaum noch in eine Woche gepackt und ich arbeite schon 7 Tage dann. Und jetzt sind wir einfach so am nächsten Schritt. Ne? Jetzt kann man irgendwie mal nach vorne schauen. Und jetzt haben wir so die ersten, das Produkt steht und die Sachen sind jetzt irgendwie, laufen jetzt alle einigermaßen. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir damit hinkommen.
Das, also ich höre daraus, es gibt Füße auf dieser Welt, die haben verstanden, dass sie jetzt gerettet sind. Ja,
ja, es gibt vor allen Dingen Eltern, die verstanden haben. Einmal, dass die Kinder das auf jeden Fall, dass das besser ist als jetzt irgendein anderer Schuh. Und wir haben auch viele Eltern tatsächlich, die Schuhe selbst auch tragen. Also.
Ja, toll. Also ist einfach erfreulich. Also man merkt ja, da steckt Liebe und Herzblut drin und auch eine Menge Ausdauer. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja, das war schon war eine super spannende Zeit, so die Vorgründungszeit und jetzt die erste Phase irgendwie vor Markteintritt auch. War auch oft sehr frustrierend, weil man eben das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, weil man auch von anderen Leuten eben abhängig ist, ne, dass die irgendwie mitziehen oder dass sie verstehen, was man will.
Ja.
Wenn einem da die Fachkenntnis zum Beispiel fehlt, ist man halt auch sehr, sehr abhängig. dann kam so eine Phase, wo wir irgendwie richtig klotzen konnten, wo wir halt, ne, wir wollen ein Video gedreht haben und eine Marketingkampagne, eine Crowdfunding-Kampagne aufgezogen haben und so, da kann man dann selbst endlich mal was tun. Und jetzt ist es eben, es ist wirklich toll angelaufen. Insofern kommt jetzt die nächste Phase, auf die wir uns auch freuen.
Von dem Stand der Entwicklung, wo ihr jetzt seid, was würdest du jemandem zurufen, der gerade frisch ankommt? Was ist der wesentliche Rat, den du geben würdest?
Oh, da gibt es so viele. Also einmal natürlich nicht aufgeben und wirklich an seiner Idee festhalten und also jetzt zwar offen sein für Feedback und für Kritik und für Gedanken eben von anderen. Also man muss eine Balance finden zwischen einmal offen sein auch für neue Gedanken und für vielleicht einen anderen Weg, den man eventuell einschlagen muss. Wenn man irgendwo merkt, so okay, das ist eine Sackgasse, muss man sich dann auch zeitig davon lösen können und sagen können, okay, dann nehmen wir halt eine andere Lösung, ne, dann finden wir halt einen anderen Weg. Auf der anderen Seite eben tatsächlich nicht aufhören zu träumen und darauf weiterhin zuarbeiten. Und was für uns jetzt zum Beispiel sehr, sehr wichtig war in dieser Phase der Produktentwicklung zum Beispiel, die jetzt bei uns sehr lange gedauert hat, die kann man auf jeden Fall nutzen, um schon mal auch was aufzubauen, jetzt marketingmäßig. Man kann halt eine Community aufbauen. Wir haben unsere Facebook-Seite aufgebaut. Wir haben eben von unserem Produkt erzählt, noch bevor es da war. Da muss man sich auch gar nicht so viel Sorgen machen, dass man jetzt irgendwie, dass einem die Idee geklaut wird oder so. Denn einfach eine Idee umzusetzen, ist unheimlich viel Arbeit. Ne? Und das muss man halt einfach erstmal machen.
Ja.
Geklaut wird es einem dann eher hinterher, wenn es dann funktioniert. Also insofern. Und diese Zeit einfach zu nutzen, um letztendlich den Markteintritt oder den Break-Even dann vorzuverlegen.
Ja.
Ne? Das war für uns unheimlich wichtig. Wir haben ein Jahr lang quasi Marketing viel Energie da reingesteckt und sind dann quasi mit einer Community gestartet ins Crowdfunding und haben halt dann wirklich auch eine Menge Schuhe schon verkauft, bevor die überhaupt produziert waren.
Okay.
Ne, und das ist dann irgendwie, dann, wenn es dann losgeht, dann läuft es halt auf einem ganz anderen Level an.
Ja, ja.
Das, schön. Das war für uns jetzt eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, dass man einfach diese Zeit nutzt, die man da hat.
Ja, ein schöner Lebensinhalt, gesunde Füße. Danke dir ganz herzlich, Anna.
Sehr gerne. Danke.
Altes Handwerk ist etwas Faszinierendes. Spitzentechnologie ist es auch. Meist ist das Bessere des guten Tod und der Brückenschlag gelingt selten. Das dreidimensionale digitale Abbild menschlicher Füße kann an einen dreidimensionalen Drucker in ein Land übertragen werden, in dem das Schuhmacherhandwerk noch quicklebendig ist. Der am 3D-Drucker entstehende Leisten ist Vorlage für rahmengenähte Maßschuhe bester handwerklicher Qualität. Timo Marx gewährt mir Einblicke in Idee, Ausführung und Möglichkeiten dieses außergewöhnlichen Brückenschlags.
So, Thema Füße bleibt uns erhalten heute und ich bin jetzt mit Timo Marx hier und euer Unternehmen sind die Schuhleister.
Genau, genau. Ich hatte selber vor 5 Jahren auf einer Dienstreise die Schnapsidee, war in China, Maßschuhe wären da was Tolles, also kundenindividuelle Schuhe nach Maß. Und daraufhin haben wir jetzt eigentlich letzten Jahre viel als Hobby an einem Verfahren gearbeitet, dass wir die Füße vermessen und dann aus dem Fuß und einer Software den idealen Leisten entwickeln und dann wird halt Schuster bleibt bei deinem Leisten mit dem perfekten Leisten der Maßschuh gebaut.
Ja, ja, man hätte jetzt auch vom Namen auf Dienstleister, der Schuhleister, also ein schönes Wortspiel mal wieder. Ne?
Ja, da stecken genau 3 Wörter hinter, hast du gut erkannt. Der Schuh, der Leisten, der, die das leisten, das war jetzt vermutlich nicht ganz richtig, aber das, was man halt braucht, um den Schuh zu bauen, wer das Wort nicht kennt, weil da steckt was hinter. Und Dienstleister, weil wir sehen das Ganze als Dienstleistung. Wir wollen halt nicht die nächsten Onliner werden für nochmal ein Schuhprodukt, sondern wir bieten das Händlern, Unternehmen etc. an als neue Leistung für ihre Kunden oder Mitarbeiter.
ja, auf wundersame Weise kreuzen sich bei mir da auch so ein paar Leidenschaften. Also ich habe mir vor 20 Jahren motiviert durch, ich sag mal, die Bibel der Herrenmode, der Gentleman hieß dieses Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da war auf jeden Fall so klassische Herrenmode und der Schuh eben in seiner ganzen Herstellung auch drin enthalten. Und ich bin damals eben auf ja, sehr exklusive Pferdelederschuhe gekommen, also Olden, man kann hier dafür ja alles sagen, und die sind mir bis heute, also bei 20 Jahren erhalten geblieben, waren sehr, sehr teuer, halten unglaublich und sind wie ein Schrumpf zu tragen. Und was ihr da macht, ist ja im Grunde eigentlich noch einen Schritt weiter, weil der individuelle Fuß als Vorlage für die Fertigung genutzt wird. Ne?
Genau, es ist ein Schritt weiter, weil dank der, dadurch, dass wir den Fuß einmal vermessen und digital haben, können wir dann immer wieder, auch je nachdem, wie die Mode sich ändert, einen anderen Leisten, eine andere Form bauen. Wenn du dieses Jahr möchtest einen Budapester haben, das ist eine andere Form, als wenn du nächstes Jahr, keine Ahnung, Oxford oder was auch immer haben möchtest.
Ja.
Dann muss nicht neu vermessen werden, sondern wir können dann wieder dementsprechend was umändern. Und dadurch können wir wirklich Kunden in Mobilität und auch den, die Fußform vermischen, das heißt, oder verbinden. Das heißt, vom Design und auch Gesundheitsaspekt steckt da super viel hinter.
Ja.
Und du hast eben ein schönes Beispiel gebracht. Ich bin auch leidenschaftlich, finde ich Schuhe was ganz Tolles. Aber es ist nun mal so, dass mehrere oder 1000 Euro aufwärts für einen Maßschuh zu bezahlen, habe ich mir damals gesagt, ist es mir dann doch nicht wert.
Ja.
Und deswegen dieses Verfahren, weil wir haben die Technik. Und die Wertschöpfung entsteht ja beim Maßschuhmacher nicht dadurch, dass er aus einem Stück Holz ein Leisten baut. Und das ist ja das, wo wir halt Intelligenz reingesteckt haben, wo selbst Schuhmacher zu uns kommen und sagen, den Prozess wollen wir eigentlich loswerden. Da können wir eigentlich viel mehr Schuhe herstellen. Das heißt, viele Möglichkeiten.
Also ich denke aus Schuhmachersicht ein großartiges handwerkliches Können dieser Leistenbau, ne, mit wo ja auch ganz viel Erfahrung drin steckt, wie man einen Fuß angemessen behandelt. Und das jetzt zu automatisieren ja, und damit auch ja, zu optimieren, also in Bezug auf Passform, ist ja eigentlich ein Quantensprung, ne, kann man schon sagen. Also ich lasse meiner Begeisterung gerade laufen. Ne?
Dankeschön. Es war aber auch, also es ist jetzt nicht so, ich habe BWL studiert und für mich war das so, wie wir BWLer halt so sind. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber wir haben halt, zumindest einige haben Fantasie und stellen sich Dinge vielleicht einfacher vor, als der Techniker das dann so sieht. Und der ist wirklich dann tatsächlich die Technik und die Wissenschaft dahinter gelernt hat.
Schön, dass du die Gerüchte über die BWLer bestätigst.
Ja, ist ja. Nein, aber es muss ja verschiedene Fachgebiete geben. Und wir haben ja auch unsere Fähigkeiten, die wichtig sind.
Ja.
Und das sind oft, zumindest bei mir der Fall, wilde Ideen.
Ja.
Aber die wilde Idee dann umzusetzen, ist doch komplexer, als ich es mir wirklich am Anfang vorgestellt habe. Es ist nicht einfach nur Fuß vermessen, in irgendeine Software reingießen und da fällt ein Schuh raus.
Mhm.
Es ist noch heute, und das wird auch immer wieder vorkommen, dass Füße dabei sind, wo wir einfach sehr lange darüber diskutieren müssen, weil sie doch komplizierter sind, als wir uns das vorgestellt haben.
Da wird schnell ein Fetisch draus, oder? Also, war jetzt eine dumme Bemerkung.
Ja, Fetisch ist jetzt ein Begriff, den ich was anderes einorte. Aber es ist, wir haben unsere Mission, ist 100% ihr Fuß, 100% ihr Schuh. Entschuldigung, 100% ihr Fuß, 100% ihr Stil, Entschuldigung.
Ja.
Und das ist genau die Motivation, die wir immer wieder haben. Wir wollen einen optisch ansprechenden Schuh bauen für auch kompliziertere Füße.
Ja.
Und deswegen, man kann es als Fetisch oder Professionalität bezeichnen.
Ich muss gerade auflösen. Ich habe mir vorhin hier die Füße mal mit dem Laser vermessen lassen und kam halt auf die Idee, ob ich denn die Datei haben könnte, ob es da auch Reader für gibt. Und da hatte ich ganz schnell diesen Community im Gedanken, dass Menschen sich übers Internet gegenseitig ihre Füße zuschicken. Also so komme ich drauf. Ne? Einfach diese lustige Geschichte dahinter. Es gibt ja die dollsten Sachen. Ne?
Ja, das sind echt tolle und spannende Sachen, weil wir im Rahmen unseres Webshop-Konzepts wird der Kunde halt in seinem Profil auch seinen Fuß bzw. seinen Leisten sehen.
Ja.
Weil wir haben lange diskutiert, bilden wir da dreidimensional den Fuß ab? Wir haben uns dagegen entschieden, sondern nehmen eher halt eine künstliche Form, nämlich so eine Leistenform. weil ja doch bei Füßen dann immer wieder gewisse Themen aufkommen. Das heißt, wir versuchen es dann irgendwie doch eben nicht zu sehr so darzustellen. Aber digital ist es dann zu sehen.
Ja.
Also das wäre gar kein Problem. Du hast ja die Bilder gesehen. Wir haben da sehr viele Bilder über die Füße.
Jetzt, ich sag mal, diese Scanner-Technik aktuell ist ja ein recht, also ein professionelles Gerät, was ihr habt, ne, was sicherlich auch relativ kostspielig ist. Arbeitet mit 4 Lasern, die dann halt über ein Rechenmodell dieses 3D-Modell bilden, mal grob zusammengefasst. Diese Daten, ihr produziert die ja nicht selber, die Daten werden in eine Leistenproduktion quasi versandt und dort mit einem 3D-Drucker wird der Leisten gebaut oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau.
Oder also, alternativ Fräse bei Holz könnte man ja auch machen, ne?
Ja, wir haben uns wir haben es am Anfang mit einer klassischen Fräse ausprobiert. Wir hatten tatsächlich, fangen wir hinten an, in Leisten in Rumänien fräsen lassen, aus, ehrlich gesagt, aus Kostengründen. Unser Ungar hat da immer bestellt.
Ja.
Und wir sind mit dem Verfahren, haben wir sehr viel Lieferzeit, also mit dem 3D-Druck Lieferzeit eingespart, sind genauer geworden, also von der Genauigkeit wesentlich höher geworden und viel schneller geworden. Das heißt, der Ungar kann auch relativ schnell vor Ort dann sehen, ob das vielleicht doch nicht so perfekt ist, wie er es zum Bau braucht. Und dann können wir den Druck stoppen und neu starten. Mhm. Was wir eigentlich machen, ist aus dem Fuß mit Hilfe von Software den idealen Leisten, je nach Modell, was bestellt worden ist, durchzuführen oder zu erstellen und dann halt die Daten Richtung 3D-Drucker in Ungarn schicken und da wird der Leisten gedruckt. Das heißt, wir sorgen wirklich dafür, dass alles, was für einen Schuhbau benötigt wird, von der Intelligenz von hier aus kommt. Das heißt, wir stoßen eine Produktion an. In der Zukunft stößt der Endkunde sie eigentlich selber an oder der Kunde ihn selber an.
Ja, kann man zum Self-Service-Prozess machen, wenn das Dateneinsammeln in Eigenregie funktioniert. Ne?
Wir arbeiten daran, genau. Das, ich kann leider nicht hell sehen, aber die Lösung wird kommen.
Ja, sind ja heute schon Dinge möglich, an die hat man vor 20 Jahren nicht zu denken gewagt. Ne?
Genau.
Ganz klar. Wie weit geht ihr denn von der Wertschöpfung? Also ich sage mal, ihr liefert die Daten also in ein anderes Unternehmen, die erstellen jetzt den Leisten, aber die bauen ja wahrscheinlich noch keine Schuhe, ne? Oder machen die das schon auch?
Die bauen Schuhe.
Die
also
bauen
die, wir haben eine nahezu, nicht innerhalb unseres eigenen Unternehmens, aber wir kennen unsere, nicht eines eigenen Unternehmens der komplette Wertschöpfung, aber wir kennen die komplette Wertschöpfungskette sehr genau. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir diese Transparenz hingekommen haben. Das heißt, ich persönlich oder auch andere aus dem Team fliegen regelmäßig nach Budapest, treffen da das Team und ich bin da stolz drauf, dass ich den primär Näherinnen, es sind größtenteils interessanterweise Damen, die dort arbeiten, in die Augen gucken kann, wir uns kennen, uns verstehen. Vielleicht bei der Sprache jetzt noch nicht so gut, bei Ungarisch ist bei mir noch nicht so fließend, aber zumindest da eine gute Beziehung ist und das ist uns auch wichtig.
Ja.
Das heißt, egal ob man es jetzt als großen Fair-Trade-Gedanken oder wie auch immer ausdrückt, ich finde einfach, dass den Leuten, die da wirklich das Ganze produzieren, die müssen mit Herzblut dahinter sein und das geht einfach nur, wenn die dazu stehen und daran Spaß haben.
Ja.
Und kennen wir die Arbeitsbedingungen dort vor Ort und es geht sogar weiter. Wir kennen alle Lieferanten unserer Materialien. Das heißt, wir haben die Sohlen mit selber ausgesucht. Wir haben selbst die Lederlieferanten besucht und wissen, wie das da läuft. Wir haben da 2 Lederlieferanten. Bei dem einen können wir sogar die Kuhnamen erfahren und so weiter. Also wir wissen auch, was für Materialien wir nehmen. Wir haben halt gesagt, wenn so ein Produkt, dann ein ziemlich qualitativ hochwertiges Produkt, wo wir alles verstanden haben und dahinter stehen.
Also im Moment bildet ihr vollständig bis zur Lieferung des Schuhs an den Kunden das Ganze ab. Daten sammeln dürfte ja jetzt noch ein persönlicher Kontakt erforderlich sein mit dem Gerät im Moment. Damit seid ihr wahrscheinlich im Einzelhandel unterwegs oder wie macht ihr das konkret?
Genau, wir bieten das Ganze als Event oder als feste Installation bei Einzelhändlern an vor Ort. Das ist der eine Weg. Das heißt, da ist einfach unter Marketingaspekten können die nochmal ihren Kunden was mehr bieten. Der zweite Aspekt, der sehr spannend ist, ist, dass sehr viele Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Mehrwert bieten wollen oder unter Marketingaspekten einheitlich auftreten wollen, Corporate Identity und betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung immer wichtiger wird. Und da können wir Unternehmen halt auch was Interessantes anbieten. Das heißt, wir gehen auch in Unternehmen und bieten dort so ein Event an für die Mitarbeiter. Auch insbesondere für die Mitarbeiter im Bürobereich. Ja. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wir bauen ja nicht nur Schuhe, sondern wir machen das gleich auch mit Einlagen.
Ja.
Das heißt, Einlagen kommt dann ja direkt, ach toll, für die Sicherheitsschuhe. Ja, aber ich selber habe ja eben verraten, was ich mal gemacht habe, nämlich in der Industrie gearbeitet und ich habe auch schon mal 10 Stunden auf einer Messe gestanden. Und ein nicht passender Schuh sorgt einfach dafür, dass dieser Messetag sehr lang wird.
Mhm.
Heute stehe ich auch auf einer Messe, hier, wo wir uns jetzt hier kennengelernt haben. Der Tag ist jetzt nicht so dramatisch, weil der Schuh einfach gut passt. Das heißt, man muss halt überlegen, so ein nicht passender Schuh hat Auswirkungen im ganzen Körper und auch Auswirkungen darauf, wie man sich dann abends zu Hause im Hotelzimmer fühlt.
Ja.
Deswegen ist es halt was, was für sehr viele Unternehmen von Interesse ist.
Ja, also ich meine, wenn ich so gerade gedanklich mal durch die Kette gehe, man kann ja jetzt im Grunde auch an beliebiger Stelle Schnitte setzen. Also man könnte jetzt nur die Daten sammeln und die Daten an einen großen Hersteller geben. Man kann den Leisten drucken, den Leisten weitergeben. Also kann man beliebig machen, man kann die Daten sammeln, man kriegt im Grunde einen Überblick über die Situation der Füße und über die zeitliche Entwicklung, also so eine Big Data-Idee, die dahinter steht. Meine Herren, Füße.
Füße, ja, also wie gesagt, ich habe das selber gar nicht so im Hinterkopf gehabt, welche Möglichkeit man all damit hat, wenn man sich an diesen Komplexität des Maßschuhs ranbegibt.
Ja.
Wir können halt sagen, wir haben da einen Prozess von Anfang bis Ende durchdacht und ein Verfahren entwickelt, aber genauso wie du es gesagt hast, im Rahmen dieses Prozesses gibt es eigentlich sehr viele Teilprozesse, wo immer wieder welche auf uns zukommen und sagen, wir hätten aber eigentlich nur Interesse an diesem Teilprozess. Zum Beispiel könnt ihr uns helfen, bei großen Onlinern zu verstehen, warum wir so viele Retouren haben. Das heißt, große Onliner kommen auf uns zu und wir unterstützen dann da, weil wir verstehen den Fuß und wir verstehen den Schuh und schaffen es sogar daraus, einen Schuh zu bauen. Das heißt, da ist es dann naheliegend zu sagen, eine Größenempfehlung zu geben. Das ist das eine. Und das andere ist, es kommen auch namhafte Hersteller auf uns zu und sagen, könnten wir unser Verfahren in unserer Produktion einsetzen? Jetzt wieder dieser blöde Spruch, aber der echt viel, da steckt viel hinter. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und wenn wir eine Produktion den perfekten Leisten liefern, dann macht der Produzent im Endeffekt nichts anderes. Er produziert so, wie er immer einen Schuh produziert hat, um den Leisten herum. Nur diesmal halt nicht auf den Leisten, den er 10.000 Mal für schon genommen hat, sondern jetzt ist ein Leisten gleich ein Schuhpaar. Und dadurch kann man das Verfahren auch in anderen Produktionen einsetzen. Genau so. Und halt, wie gesagt, wir können ja auch Konfektionsschuhe bauen. Also es ist auch wieder interessant, wenn wir irgendwo auftreten, kommt immer wieder die Frage, könntet ihr auch unter unserem Namen uns einfach einen Konfektionsschuh bauen?
Mhm.
Natürlich. Also das ist halt was Leichtes, weil Design, Schuhdesign gehört sowieso dazu.
Mhm.
Das heißt, es gibt auch Kunden, insbesondere Unternehmen, wo wir eine Mischung fahren.
Ja.
Aus Maßschuh für die einen und Konfektionsschuh für die anderen, sodass das auch bezahlbar bleibt. Weil unser Ziel ist ja jetzt nicht unbedingt nur was zu machen, was sich nur die Leute leisten können, die sich eh sowieso schon alles leisten können, sondern halt je nachdem, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir können aber für unsere Mitarbeiter nur 60 Euro für einen Schuh ausgeben, dann müssen wir natürlich von der Qualität ein wenig runterschrauben und von Materialien runterschrauben, aber auch auf solche Herausforderungen lassen wir uns ein, den perfekten Pilotenschuh zu bauen oder so, weil höhere Anforderungen gibt es, glaube ich, nicht als ein Fuß, der in der Luft anschwillt und dann wieder sich wieder ändert, wenn er Richtung Boden kommt. Und dahingehend sehr gerne, wenn Unternehmen solche Probleme haben, anrufen.
Ich gehe mal in die Unternehmerperspektive und also ich sag mal, mein Instinkt sagt mir gerade so, ihr habt jetzt keine Angst mehr, ob morgen genug Geld auf dem Konto ist. Also das ist zumindest etabliert. Also das ist jetzt nicht so fast das Konzept oder nicht, sondern ihr lebt. Ne? Also es ist ein atmendes Unternehmen geworden.
Genau.
Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Vielfalt der Möglichkeiten, also von einem komplexen Consulting-Ansatz, der ja drin steckt, bis hin zum Einzelprodukt beim Endkunden. Das ist ja eine Spannbreite, die ihr bedienen könnt, wo eigentlich jeder sofort nach Fokus ruft. Wie geht ihr damit um?
Wir haben eine klare Strategie. Also wir haben einzelne Felder, die wir jetzt sukzessive angehen. Und da ist ganz klar dieses Feld Maßschuh, Einlagen und Konfektionsschuh, also ein Standardschuh, sind die Felder, die wir gerade beackern. die ganz klar in unserem Fokus stehen. Die weiteren Geschäftsfelder, die dann noch kommen, sind strategische Geschäftsfelder, an denen wir auch arbeiten. Also wir haben eine klare Fokussierung, wir haben einen klaren Plan für die nächsten mindestens 5 Jahre. Da wird uns nicht langweilig werden, da gibt es diesen Plan. Weil auch schon bei den Thematiken, die jetzt da sind, gibt es schon noch im Detail immer noch genug Herausforderungen, wo wir arbeiten müssen. Und auch in der Überzeugungsarbeit. Okay. Weil du hast eben über Unternehmer gesprochen. Was ich sehr häufig von Unternehmern höre, den, das heißt klassischen Unternehmen, wo wir Schuhe anbieten wollen. Ja, aber wer bezahlt den Mitarbeitern den Schuh? Und auch da haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir Unternehmen halt sagen, hier, wir setzen für euch, wenn ihr wollt, einen Webshop mit auf. Und allein der Service ist der Mitarbeiter, der immer wieder einen Standardschuh eigentlich zur Arbeit tragen muss, egal ob es bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder bei einem Fluggesellschaft, der kann ihn hier bestellen. Und ob ihr jetzt als Unternehmen sagt, wir subventionieren, wir bezahlen es komplett oder der Mitarbeiter muss selber bezahlen, ist erstmal egal. Ihr bietet als Unternehmer den Mitarbeitern einen Service, ohne groß in die Tasche zu greifen.
Okay.
Also das Einzige, was in die Tasche greifen wäre, wäre, dass der Mitarbeiter 5 Minuten zur Vermessung zu uns kommen müsste innerhalb des Unternehmens.
Ja.
Das heißt, das unternehmerische Risiko liegt wieder dummerweise auf unserer Seite. Irgendwas, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so einfach ist, wie du es eben dargestellt hast.
Oh mein Gott, vereinfachen ist mein Job hier. Ne?
Ja.
Naja, klar. Jetzt liegt da ja schon eine Erfahrungskurve hinter. Wie lange ist die überhaupt so von der Idee bis heute?
Ja, die Erfahrungskurve der Einzelperson ist zum Glück ein bisschen höher,
ja.
Weil das Gründerteam hatte doch entweder technischer Natur oder auch wirklich in Konzernen oder Mittelstand gearbeitet. Da war schon Erfahrung da, was, glaube ich, hilfreich ist.
Mhm.
Das Gründerteam arbeitet jetzt, ja, ich müsste jetzt nachschauen, aber 3-4 Jahre daran.
Ja.
Wie gesagt, am Anfang sehr stark als Hobby, was aber auch nicht unwichtig ist, weil wir uns dann auch als Gründerteam kennengelernt haben und uns jetzt sehr gut kennen und auch wie in einer guten Ehe immer wieder mal auch härtere Momente überstehen.
Okay. Jetzt wird ja jeden Tag einer wach, der meint, ich mache jetzt auch selbstständig. Was ist denn ein guter Rat, den du mit auf den Weg geben würdest?
Langer Atem. Also der Weg, dass man es erstmal am Anfang als Hobby macht und ausprobiert und testet, experimentiert und auch feststellt, kann ich damit Geld verdienen, ja, ist wichtig. Und dann vielleicht auch nicht von Anfang an zu sehr zu festgefahren zu sein, weil wir haben ja lange jetzt darüber gesprochen, welche Möglichkeiten entstehen, ja, können. Das heißt, rausgehen, mit Leuten darüber diskutieren und die Ideen mitnehmen, die man so von Leuten hört.
Okay.
Und dann halt auch, es ist nicht einfach, weil die Details sind das, was es am Ende schwierig machen. Und wir stellen es jeden Tag wieder fest, dass es doch nicht einfach ist, was wir uns da vorgenommen haben. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo man sich die Frage stellt, ist es nicht doch zu kompliziert, was wir da vorhaben? Weil, ich bleib dabei, vom Fuß zum Marschschuh zu kommen, steckt viel hinter. Und das muss man sich halt überlegen, wenn man sowas macht. Wenn es ein wirklich nachhaltiges Unternehmen werden soll, im Sinne eines KMU-Gedanken, also Kleinmittelstandsunternehmens, dann muss es halt mehr sein als eine schnelle Idee, die man schnell verkaufen kann. Sondern da muss halt genau diese Lernkurve reinkommen. Genau.
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Gerne. Ja, Dankeschön.
Das war der Gründertag 2016 am 8. April in der Industrie- und Handelskammer in Köln. Vielen Dank noch einmal für die Offenheit, die Herzlichkeit und das gemeinsame Lachen mit allen meinen Gesprächspartnern. Als da wären Ute Dünkelmann, Sabine Grimm, Jochen Hellmann, Frau Schlenzer von der Bundesagentur für Arbeit, Lena Ontrup, Sven Fairborg, Stefanie Gärtner und Rabea Knipscher, Christian Mauer, Anna Jona und Timo Marx. Die Musik ist von And Other Things aus Boston und ist unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Ich freue mich über Kommentare, nutzt dazu die Kommentarfunktion zur Sendung. Für diskrete Angelegenheiten schreibt mir eine E-Mail. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Stets euer Jochen Schumacher.